Ihr könnt es nicht sehen, aber wahrscheinlich könnt ihr es gerade schnuppern. Wir sind in Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Ich freue mich so riesig. Also setzt euch ein Olaf-Marschall-Nasenpflaster auf. Wir müssen reden über Fußball in der zweiten Liga, über Bayern gegen Bayer und über noch so viel mehr. Und das mit Terence Boyd. Endlich ist er da. Also auf geht's. Hier ist Koppa TS. So, jetzt ist er endlich da. Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich bekommen habe. Wann kommt endlich Terence Boyd? Jetzt ist er da. Wir sitzen hier am Betzenberg, auf dem Betzenberg mit Terence Boyd. Ich habe Gänsehaut. Ich sag's, wie es ist. Nicht nur wegen, weil wir gerade aus einer Loge rausgucken auf den Platz, sondern auch, weil du tatsächlich vor mir sitzt. Hi, Terence.
Ja, moin, moin. Und was ich gelernt habe, das heißt Uffenbetze.
Oh, okay.
Und wir waren ja gerade eben auf dem Platz und auch ich selbst als Spieler, du hast einfach eine Gänsehaut und eine Ehrfurcht, wenn du da stehst, wirst halt tagtäglich mit Storys konfrontiert, 98er Meistermannschaft, Fritz Walter, so weiter und so fort, und du denkst dir, ja, was hab ich denn dann hier zu suchen? Also das ist echt.
Du bist ja eigentlich Bremer, ne? Also du hast ja gerade genau. Schon mit Moin Moin begonnen, das ist fast gar nicht so zum Fall.
Das kriegst du auch nicht raus aus mir, ja.
Aber es ist wirklich, wir gucken auch die ganze Zeit hier runter, wir sind ja eben auch hier hochgegangen in die Loge, überall hängt Fritz Walter, das ist schon, ich wollte eigentlich später mit dir darüber reden, aber wir müssen mal kurz ein bisschen über den FCK reden. Das ist ja, gerade für mich als Fußballtraditionsfan und als Fußballromantiker, es ist schon krass hier zu sein. Also du bist, also.
Es schlägt einen auf jeden Fall und ich bin, als ich neu war, habe ich auch geguckt oder gegoogelt, 100.000 Einwohner, hier passen fast 50.000 rein. Irgendwas passt hier nicht so. Ne? Ja. Und es ist einfach, wie gesagt, es erdrückt dich einfach und kannst dir aber dann auch vorstellen, wenn du auf dem Platz stehst, dass du dich halt fühlst, als wärst du halt eine Riesenmacht. Ja. Du hast halt einfach so einen großen Rücken hinter dir. Das ist,
aber das ist wirklich so, ne? Also, weil es wird ja oft darüber geredet, die Spieler, die kriegen das gar nicht mehr so mit, ist egal, ob Traditionsverein oder nicht. 100%
kriegst du das mit, ja, klar. Also man kriegt immer so eine, du kannst schon eine Stimmung erfassen, du weißt nicht, was jeder Einzelne schreit, natürlich nicht, aber du weißt ja, okay, ist es jetzt gerade positiv, ist es negativ, so hier ist sowieso, ob Gäste, ob Heim, Pyro ist jeden Tag dabei, das ist immer wieder einfach geil. Letztes Spiel gegen Nürnberg, da hat es auch wieder gebrannt, da habe ich mir auch gedacht, Alter, wenn du jetzt mal so bei, weiß nicht, so ein Premier League City Spiel siehst, da gibt's sowas nicht. Ja. Das ist einfach das.
Ja, du hast bei Leipzig gespielt.
Geil. Ich habe bei Leipzig gespielt, aber da stehe ich auch zu, weil das ist. Gut. Ich habe beide Seiten gesehen.
Ja.
Und es hat halt in dem Moment so Sinn ergeben. Am Ende des Tages hat's da nicht sein sollen, aber ich meine, Fußball, es gibt zwei Seiten. Es gibt natürlich die Fanseite, es gibt natürlich den Spieler.
Ja, klar. Aber es ist schon beeindruckend hier. Bin ja eben hier durchgefahren durch Kaiserslautern und das ist eins der wenigen Stadien, in denen ich noch nie war. Komischerweise, hat sich nie ergeben. Und bin dann im Auto da rumgegurkt und ich so, wo ist er denn jetzt? Wo ist denn das Stadion? Und guckst du so links hoch und dann, oh Gott, das ist ja wirklich, das thront ja, jetzt macht es auch für mich Sinn mit dem Berg und so, das thront ja einfach über der Stadt. Ja, ist wie wie eine Religion. Ne? Also du merkst schon, das ist halt ähnlich wie in Gelsenkirchen für die Leute alles, ne? Also nicht, dass sie nichts haben, das meine ich, aber jeder hat das so, glaube ich, in sich, dieses FCK-Ding.
Hier spürst du mehr, dass das hier so diese, dir so dieses Lebenselixier gibt. Wie die Mannschaft am Wochenende performt, danach richtet sich wahrscheinlich die folgende Woche aus. Mit der Stimmung gehst du dann in die Woche rein, positiv, negativ, haben gewonnen, haben verloren und das merkst du hier richtig. Das
merkst du auch beim Bäcker und sonst was, also kriegst du schon Sprüche, wenn ihr verkackt?
Ja, die hast du auf jeden Fall auch schon bekommen, ja. Also positiv wie negativ, aber das gehört ja dazu und das ist ja auch das Schöne daran, dass du merkst, da geht halt sehr viel Verantwortung mit einher, wo du dann merkst, Alter, wie viele Leute oder Menschenleben tust du hier so impacten, ne? Ja. Also, ja, das, ob du bist halt der Grund dafür oder wir sind der Grund dafür, ob die Leute halt, wie gesagt, stolz drauf sind, ob sie fröhlich zur Arbeit gehen oder nicht. Und
das kann dann auch umschlagen, ne?
Auf jeden
Fall. Also vor zwei Jahren Schalke, wo die um das Stadion gejagt wurden, genau, weißt du halt auch,
was natürlich halt viel Gas zu weit geben. Ging, ja, auf ja, klar. jeden Fall. Aber solange du es positiv verpackst, und ich glaube, der Club jetzt nach diesen Jahren der Misere, bist du viel näher mit den Fans aneinander gerückt und du merkst, dass die Fans haben ein geiles Gespür, einfach auch gerade jetzt neu wieder in der zweiten Liga, zweite Jahr jetzt. Okay, bringt uns nichts, die auszupfeifen, sondern lass es lieber den Gegner das Leben zur Hölle machen. Mhm. Und das merkst du hier schon. Und wenn das alles miteinander harmoniert, ja, wenn das Wechselspiel klappt, dann tut mir leid, als Gast hast du keinen Bock hier aufzutauchen, wirklich jetzt. Weil du weißt, hier sind einfach 50.000 Verrückte, die das Leben zur Hölle machen. Ja. Und so muss das sein. Ja,
Sonntag kommt Rostock. Das knallt da, glaube ich, hier ganz
das
gut.
Das knallt auch.
Da freue ich mich
wieder,
auch drauf, das Spiel zu schauen. Wir müssen ganz viel über Lautern noch reden. Später auch über generell über die zweite Liga. Was mich aber auch zur Tradition noch interessiert. Als Gladbach-Fan ist es so, die 70er Jahre, die sind auf diesmal total stolz. Mhm. Aber es ist auch immer so Ballast und manchmal nervt es auch, weil es immer so 70er Jahre. Ja, wir haben es jetzt, also das war toll und wir sind da alle riesen, es gehört zur DNA, total stolz. Ja. Ist das hier bei der 98er Mannschaft auch manchmal so, dass man sagt, ja, die sind Meister geworden als Aufsteiger, wir haben es verstanden?
100%. Also ich habe es ja eben auf dem Platz ja auch gerade gesagt, wir sind ja von der dritten in die zweite aufgestiegen, da gab es eine mega große Feier. Ich habe da den Dicken gemacht auf der Bühne mit der Jack Daniels Flasche, hast dich gefühlt wie Moses. Und dann steht da neben dir aber unser Fitnesstrainer Oliver Schäfer, der Teil der Meistermannschaft war von 98.
Was wollt ihr denn?
Und da habe ich mir auch gedacht, was denkt der sich eigentlich, was wir kleinen Fische jetzt hier gerade so feiern? Ja. Ich glaube, es gab's, jetzt muss ich lügen, viermal im europäischen Fußball, dass ein Aufsteigermeister wurde. Ich weiß es
nicht. Ich erinnere mich halt nur an Leicester noch.
Das gab's nicht oft.
Ja.
Und das sind absolute Legenden, ne?
Ja.
Genauso wie halt dieser eine Vorname und Nachname, der hier ganz Deutschland geprägt
Fritz
hat,
Walter.
Fritz Walter, Wetter, Stadion, Medaille, alles Mögliche. Es ist schon krass. Das ist wirklich krass.
Ja, vor allem, wer hier so gespielt hat, ne? Also, das hat man, also von Breme über Ballack, Sforza, Joker F, Taribo West, Ratinho, das sind ja so Namen, das geht ja runter wie Öl, so ein Fußballromantiker wie mir. Also, die haben dann hier auch gelebt, oder? Also ich will nicht wissen, was das Nachtleben so erzählen kann über Joker.
Das war wahrscheinlich ruppig. Kannst von
ohne das Vorteil, die Gnade der frühen Geburt, keine Smartphones.
Aber ich wollte nochmal zurückgehen zur 98er Mannschaft, weil ich habe den Oliver Schäfer auch mal so gefragt, wie war denn der Rehagel so drauf? Ne?
Ja.
Dann hatten wir, da fing es schon an mit, er war eigentlich Außenverteidiger, der Schäfer.
Ja.
Und dann wurde natürlich früher noch gesiezt. Da hat der Rehagel zu ihm gesagt, Herr Schäfer, bei mir hat ein Innenverteidiger um die 1,90 zu sein, deswegen spielen sie jetzt außen.
Ja, das hat er bei Griechenland ja auch so gemacht. Ja,
das ist so geil.
Ja.
Und dann habe ich ihn noch gefragt, ja, und der Ballack war ja auch hier, der war ja noch relativ jung.
Ja.
Der hat aber nicht so viel gespielt. Nee, das war dann auch folgende Konversation. Herr Ballack, Sie sind talentiert, keine Frage, aber Sie sind mir zu jung, deswegen spielen Sie nicht. Und ich auch denke, unser zukünftiger Capitano, da ging er auch wahrscheinlich nach Hause zu seiner Familie und Berater und gesagt, ja, was soll ich noch machen?
Wahnsinn. Aber Griechenland hat das auch so gemacht. Nach Größe die Verteidigung eingestellt. Europameister geworden. Der Erfolg gibt ihm ja recht.
Auf jeden Fall.
Vielleicht müssen wir scheiß auf Jugendakademien und so. Wir müssen einfach nach Größe die Spieler.
Aber wie geil ist das, wenn du einfach, du weißt, du hast es schon drauf, aber er lässt sie einfach nicht ran. Ne?
Ja.
Sie sind mir zu jung, deswegen spielen sie nicht.
Wahnsinn. Rehagel, auch gutes Stichwort. Theoretisch ist das eine so pickepackevolle Sendung hier, weil ich habe so viel erlebt in der letzten Woche. Ich war bei Deutschland gegen Frankreich in Dortmund, da müssen wir kurz drüber reden. Ich war in Berlin durfte ich Gast sein bei 60 Jahre Bundesliga, so eine DFL-Veranstaltung, die ich ein bisschen unterschätzt habe. Ich dachte, weil deswegen Rehagel, gutes Stichwort, weil der war auch da.
Aber viele Legenden dort gewesen.
Ja, und ich dachte, das ist einfach so, ja, 60 Jahre Bundesliga, da hält irgendwie Watzke eine Rede und dann gibt's ein bisschen Krabben und Brötchen und ein bisschen Süppchen und gut ist.
Ja.
Es ging erstmal so los, dass ich da reinkam und Christian Wulff auf den Fuß getreten bin aus Versehen. Und das, oh Gott, und die Sicherheitsleute haben schon komisch geguckt. Ich bin mit Zeigler zu Fuß dahin, mit Arne Zeigler und Kevin Kühnert, den wir im Willy-Brandt-Haus abgeholt haben. Da habe ich schon gemerkt, irgendwas ist hier anders. Dann auf dem Weg habe ich erfahren, Olaf Scholz ist auch da und hält eine Rede. Ah, okay. Dann Zeigler und ich haben uns die ganze Zeit unterhalten über den Dresscode, weil es gab einen sehr elitären Dresscode, Business Attire, den wir alle googeln mussten.
Ja.
Hatte ich aber keinen Bock drauf. Also ich habe keine Krawatte benutzt, gehört eigentlich dazu, verpflichtend. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh fuck, jetzt fühle ich mich doch ein bisschen unangenehm hier ohne Krawatte. Aber es war heftig. Also es war am Nebentisch saß einfach JJ Okocha mit Paulo Sergio Und JJ Okocha natürlich für mich auch so, diese natürlich Eintracht Frankfurt, aber auch Nigeria-Legende, ne? Drei Weltmeisterschaften teilgenommen, dann bei Bolton Wanderers gespielt und so. Paulo Sergio für mich vorne mit Giovanna Elber immer eine absolute...
Es macht vieles aus.
Wenn man, ich hatte Gänsehaut die ganze Zeit. Ich saß aber am Tisch mit Ralf Zacherl, also mit dem Koch. Ja. Das war wirklich so random zusammengesetzt am Nebentisch. Dachten wir immer so, wer ist dieser Typ, bei welchem Verein arbeitet der? Also es war Bernhard Brink, der Sänger, der neben dem japanischen Botschafter. Also es war eine völlig zusammengewürfelte Veranstaltung, das hat aber
es hat was,
total, ja. Total Spaß gemacht und ja, absurd. Es war eine absurde Veranstaltung, vor allem Rehagel, der dann auch da war, noch eine kurze Ansprache gehalten hat und über seinen Heiratsantrag zu Beate und so gesprochen hat. Echt, echt wunderschön. Es gab nur eine, ja, peinliche, fast schon im Nachhinein gute Situation. Es war so, dass Laura Van Torra hat das mit Tom Bartels moderiert, die Veranstaltung. Mhm. Und Laura Van Torra ist dann am Anfang so rumgegangen, hat die Leute gefragt nach ihrem ersten Bundesliga-Erlebnis und sonst wie. Und das waren so gesetzte Tische, alles war sehr schick. Es war eine große Leinwand aber auch. Das heißt, jeder, der dann im Bild war, wurde für interne Zwecke gefilmt, war dann auch groß zu sehen. Und natürlich gehst du dann im Kopf schon mal durch, okay, wenn die mich gleich auch fragt, was sagst du denn da? Dann habe ich mir schon coole Sachen zurechtgelegt, mein erstes Spiel auf dem Bökelberg, beste Erlebnis, Decamago, Relegation damals und solche Sachen zusammengelegt. Und dann kam sie zu mir tatsächlich, Puls steigt. Ich sehe nur auf der Großbildleinwand, wie Scholz auch so guckt, so, wer ist das denn jetzt? Und dann hat Laura, ich schätze Laura total, aber Laura hat in Anführungszeichen einen Fehler, nee, keinen richtigen Fehler gemacht, aber sie hat mir keine richtige Frage gestellt. Sie hat mir einfach das Mikro hingehalten und gesagt, du machst ja jetzt einen Podcast. Und ich ja, Laura? Und sie so, bist du schon live? Ich so, wie live, gerade Handy? Und das war ein ganz komisches Gespräch. Ich so, nee, mit dem Podcast, gibt's den schon? Ich so, ja, seit 4 Folgen. Und dann habe ich einfach das Mikro genommen und Werbung gemacht. Habe gesagt, wenn alle Verantwortlichen schon mal hier sind, Scholz und so, kommt immer dienstags, Copper TS, gerne mal reinhören. Und das war so unangenehm.
Aber das innere Kind hat so geweint.
Ja, kennst du so Shower-Thoughts, wenn du so zu Hause nochmal bist und schreist vor Cringe, weil es so unangenehm ist. Und das hatte ich jetzt seitdem ganz, ganz oft. Es war einfach eine unangenehme Situation. Ja. Aber hast du auch so Spieler, jetzt wie bei mir, Okocha und so, die, was das mit dir macht, so, dass du denkst, oder bist du auch so ein Kind der Bundesliga, hast du, was also, waren so deine ersten Erinnerungen?
Sagen wir es mal so, die hier bei der Instagram-Seite von Copper TS mit diesen Trikots jetzt gerade, das ist krank, wie viele...
es holt was hoch.
Ja, ne? Genau, wie viele Erinnerungen auf einmal hochkommen. Mhm. Ich habe eigentlich ein relativ schwaches Gedächtnis und dann kommen sofort, boom, kommen da Gesichter in deinen Kopf rein, das ist so geil und also ich kann mich auf jeden Fall sehr gut noch dran erinnern, die Premiere-Zeiten und mein erstes Spiel im Weserstadion und wenn du dann Carsten Ramelow, Ulf Kirsten, diese ganzen Haudegen da hattest, ne? Was ich aber noch krasser fand, war damals dann Laola, als ich das dann so entdeckt habe.
Laola war das
Lügen, das war abends immer, ne?
DSF. Kann gut sein. Die haben abends die Ligen der internationalen, die Spiele der internationalen Ligen zusammengefasst.
Und das war dann, hat mir erstmal die Augen geöffnet. Dann dachte ich zu der Zeit, oh, die Bundesliga ist ja eigentlich voll schwach. Mhm. Weil gefühlt war bei Juninho jeder Freischuss drin bei Lyon.
Ja.
Da hast du Riquelme, Villarreal, Makai bei Deportivo.
Ich war massiver Viola-Fan, komischerweise.
War natürlich ein ganz harter Thierry Henry-Groupie gewesen, deswegen dann auch Arsenal-Fan.
Boah, diese Arsenal-Mannschaft, ne? 2-4.
Das war zu viel.
Viltor, Pires und so, unglaublich.
Aber die wurden alle durch, es gibt nicht noch sehr viele andere Kinder, die durch Henry zu Arsenal gekommen sind.
Ja.
Ja, und dann im Teenager- und jungen Erwachsenenalter wurdest du immer mehr enttäuscht. Das hat echt weh getan, bis ich dann irgendwann nicht mehr wirklich eine Lieblingsmannschaft hatte. Also ich bin da relativ neutral, bin jetzt natürlich ein Werder-Sympathisant. Dann dadurch, dass ich aus Bremen komme. Ja. Und natürlich gibt's nur einen Verein jetzt gerade, das ist FCK. Aber es ist schon krank. Also dieses, du hast das schon miterlebt, diese Bundesliga. Und wie gesagt, wenn du das erste Mal in einem Bundesliga-Stadion bist, ich als, weiß ich nicht, 8-jähriger Bengel, und dann siehst du da diese ganzen großen Namen in echt.
Ja.
Das ist ja krank. Und vor allem sind ja kleine Aussätze im Fernsehen, wird alles immer größer gemacht. Und du siehst das so und auf einmal und denkst so, boah.
Hast du so einen Spieler, wo du, dem du dann mal gegenüberstandest, sagte, krass, dich habe ich immer so bei, das hat ja jeder junge Spieler, dich habe ich immer bei FIFA genommen oder sowas?
Ich war mal Fahnenträger im Weserstadion mit der Kreisauswahl, Deutschland gegen Südafrika.
Ja.
Also dann habe ich, ist Klinsmann mir vorbeigelaufen. Mhm. Fun Fact, der war später mein späterer Nationaltrainer für USA.
Ja, stimmt, müssen wir auch gleich noch drüber reden.
Und ich habe Podolski zugewunken und habe dann mit USA gegen ihn auch gespielt. Also das war ganz lustig. Ich fühle das ja auch, wenn wir hier durch den Tunnel einlaufen und die hast die ganzen Einlaufkinder. Das ist schon krank, was wie für einen Eindruck du auf die schindest. Ne? Ja. Das merkst du zwar gar nicht, aber was für ein großes Ding das ist. Deswegen, ich frage den auch immer, spielst du auch Fußball? Sind deine Eltern im Stadion? Wo sitzen die? Mhm. Dann winken wir da mal hin.
Ja, süß. Ja,
ja, es ist so süß.
Es ist eh so, dass als ich bei Gladbach gearbeitet habe, da in der Presseabteilung, irgendwann ist das ja einfach ein Job. Und ich hatte dann
viel kaputt machen,
genau, und ich hatte dann die Situation, dass ich musste auf dem Rasen irgendwas klären wegen einer Veranstaltung und dann war da gerade so eine Stadionführung und da war so ein Mann mit seiner Tochter in der Hand und die haben beide einfach geweint im Spielertunnel vor Freude und ich war da immer nur so, ich will jetzt Feierabend machen und sonst wie, gleich kommt noch
und du warst
ein
einer von
vorbei.
Denen eigentlich vor ein paar Jahren.
Ja, genau. Und dann muss man sich das immer wieder bewusst machen, ey, was für ein Privileg. Ja. Dieser Beruf ist.
Auf jeden Fall. Weil wenn du halt mit diesem Geschäft in Berührung kommst und du dafür arbeitest, dann geht leider im Herzen sehr, sehr viel kaputt, weil es dann, okay, wir müssen funktionieren, du musst nächstes Spiel, wir haben jetzt verloren, jetzt müssen wir. Und das ist nicht das, was du halt vor dem Fernseher oder auf den Rängen mitkriegst, ne? Und es rüttelt an dieser Magie,
genau,
die dieser Fußball mit sich bringt.
Es nimmt den Zauber, genau. Das Geheimnis. Wenn du alle Geheimnisse offenlegst von irgendwas, was du liebst, dann ist es immer, ist nie gut. Es muss immer Geheimnisse geben. Ich will diese Folge auch so ein bisschen nutzen, um dich so ein bisschen vorzustellen. Also natürlich reden wir auch über Fußball, generell, was so passiert ist. Aber viele haben mich auch gefragt, warum Terrence Boyd, wie cool und
Ich habe
so.
Mich auch gefragt, warum Terrence
ja,
Boyd,
das aber will ich cool. Nur ganz, ich will jetzt nicht zu viel Honig ums Maul schmieren, aber das will ich nur ganz kurz abreißen. Ich fand dich eigentlich immer cool in Interviews. Das ist der Grund. Also ich fand natürlich auch das, was du sportlich gemacht hast. Und die Vita finde ich spannend, müssen wir gleich noch drüber reden, über die verschiedenen Vereine und die amerikanische Nationalmannschaft gespielt und so. Aber in Interviews warst du immer anders als andere Spieler und das reicht ja heutzutage oft schon, um sich abzusetzen. Mhm. Also hatte immer sowas, so eine Mischung aus Kramer und Müller, fand ich immer, weil du hast einfach so das gesagt, was du auf dem Herzen hattest. Mhm. Und dann bist du auch prädestiniert für den Medienjob. Du hast das ja sogar studiert.
Ich habe das, da habe ich...
Während der Hertha-Zeit, ne?
Nee, bei Leipzig, da habe ich einen Kreuzbandriss gehabt und dann war dieses natürlich, dann wachst du zum ersten Mal auf, okay, was ist, wenn es im Fußball nicht weitergeht, ja, weil das stand nämlich auch zur Debatte, dass ich Karriere beenden müsste.
Du hast ja anderthalb Jahre Pause gehabt,
Kreuzbandriss,
genau, ne?
Genau, genau. Hatte eine Baker-Zyste, 4 OPs und dann hat es doch noch geklappt, der letzte Operateur hat's hinbekommen.
Vielen Dank an den.
Ja,
Shoutout.
Hinter Wimmer in München, du bist Deutschland. genau. Das ist aber auch cool, weil ich dadurch diese Angst vor diesem sportlichen Tod jetzt nicht mehr habe.
Okay,
ich
hast du abgeschlossen das Studium?
Nee, ich habe es natürlich.
Dann solltest du weiter Angst haben.
Standard-Fußballer. Ich konnte dann doch wieder spielen. Ja, dann brauche ich es auch nicht mehr. Ja.
Scheiß Student, fuck.
Aber das war auch schön für mich, weil es war eine harte Zeit und du hast jetzt nicht mehr, ich habe da meine Frau kennengelernt, jetzt haben wir 2 Kinder, es gibt mehr im Leben als nur Fußball. Und
du
das
hast
ist
heute
dann
Einschulung.
Sehr gut. Ich hatte heute, war der erste Schultag, ich habe die Einschulung leider verpasst, weil wir das Derby hatten in Karlsruhe. Frau
man muss
und die Tochter setzen. Geweint, so der Abschied, das ist schon, du lässt los, denkst, oh mein Gott, so. Ja. Und da merkst du halt, es gibt mehr im Leben und klar, weiß ich auch nicht so 100%, was mache ich nach der Karriere. Ich muss auch irgendwie Geld verdienen, die Familie durchfüttern. Aber es ist dann gut, zu differenzieren zu können, weil es gab Sachen, ich habe mit Halle gegen Magdeburg im Derby getroffen, wir haben gewonnen. Ich fühle mich wie der geilste Typ, komme nach Hause und die kleinste Tochter, da war sie noch ein Kleinkind oder 1-2 Jahre alt, ein Scheiß in die Badewanne, muss erstmal die Scheiße da rausholen. Das holt die erstmal wieder auf den Boden
absolut
zurück. Genauso wie...
Und die ist 17, das muss man dazu sagen. Nein, Quatsch.
Nee, das nicht. Und andersrum, du hast jetzt gerade ein Spiel verloren, Alter, du hast so eine Krawatte, gehst nach Hause und die heult rum, weil die jetzt nicht noch eine 4. Folge von Paw Patrol sehen darf, wo du denkst, das lenkt dich ab und das ist gut, weil es nimmt diese Schwere und diese Wichtigkeit im Fußball nimmt es weg.
Hast du manchmal Mitleid mit Mitspielern, die so niemanden haben, die so rumreisen, also viele ausländische Spieler, die ja auch einfach dann landen die in Kaiserslautern oder in Halle oder in Wien, egal wo du gespielt hast,
ja,
sind dann alleine?
Ich habe es ja auch am Anfang der Karriere durchgemacht, ich war alleine in Wien.
Da hast du aber sportlich richtig losgelegt.
War eine sehr schöne Zeit und auch ein geiler Club. Also ich kann dir sagen, das war natürlich die Zeit, da bist du noch in Clubs gegangen, bis dann die ersten Stories kamen, da haben sie beim Club angerufen, ja, der hat VIP VIP-Ecke, ich komme da hin, dann haben die VIP-Ecke geräumt für mich. Da einer hat seinen 18. Geburtstag gefeiert und ich wusste davon nichts, hätte ihn eingeladen, alles cool. Solche Sachen, beschweren sich, nur Stress gewesen und gesagt habe, komm. Und dann gab es echt Abende, wirklich jetzt. Du bist alleine und hast jetzt wieder schlecht gespielt, zum Beispiel, bist schlecht drauf. Da gab es Abende, ich bin auch nicht mehr feiern gegangen. Da saß ich mit einer halben Pulle Jack Daniels vom Fernseher, hab National Geographic geguckt, habe ich das mit mir alleine ausgemacht. Du bist sehr, sehr einsam in dieser Blase. Du bist jede Woche, entweder bist der Held, bist der Buhmann. Das ist mental gar nicht so einfach, das kann ich dir sagen. Und ich bin jetzt kein Typ für Mentaltrainer, also ich bin, ich freue mich, wenn es dieses Angebot gibt. Ich sag das denen auch immer, Leute, geil, dass ihr da seid. Ich regle das aber ganz ehrlich, ich hol da lieber meine Frau voll. Zu Hause. Das, ich weiß schon, wie ich funktioniere, was ich brauche und nehme das. Und ja, meine Frau, Shoutout da an Jersey, die muss dann halt für alles erhalten.
Deine Vita ist ja auch, also du hast Hertha, also du bist ein bisschen in Bremen geboren, ich reiße es nur ab, ne? Hast bei Hertha gespielt, Dortmund 2, also Hertha 2, Dortmund 2, dann bei Rapid Wien, 28 Hütten in 59 Spielen, also da ging's gut durch die geile Stadt, oder? Wien, in Wien zu leben, ist aber schon.
Boah, geil. Also boah, wirklich, ich muss auch sagen, es hat sich angefühlt wie ein weiteres Bundesland von Deutschland. Ja. Also, der Wiener Schmäh ist natürlich geil, ne? Ja. Herst du oder wo's wüst? denkst, was ist das für eine Prollstadt hier, ne? Also, überragende Stadt. Ja, überragende so Stadt, Menschen, das war echt toll. Und eben auch geprägt, Austria, Wien, das Derby. Ja. Ich hasse die Farbe lila, das geht schon wirklich, ich habe dann Mitspieler. Also,
wenn ihr gegen Osnabrück hier spielt, dann setzt ihr zu Blutgrätsch an.
Nee, sehr, sehr tolle Zeit, sehr geile Stadt, muss man wirklich sagen. Es war schon cool, ja.
Ja, und dann Leipzig und Darmstadt. Bei Darmstadt hast du auch gespielt. Und dann, was mich natürlich total interessiert, Toronto. Bist du rüber in die MLS, Toronto ein Jahr. Ich war mal dort in dieser Stadt, für mich eine der geilsten Städte, die es gibt. Für dich war es aber nicht so eine gute Zeit. Du hast ja für mich als Gladbach-Fan natürlich mit Michael Bradley da gespielt und der eine Legende bei uns ist. Dann Jozy Altidore gespielt, der... Ja, jeder, der mal FIFA gespielt hat, weiß, das ist ein Bulle vorne drin, da kannst du ein paar Hütten mitmachen. War keine sportlich besonders tolle Zeit für dich, ne?
Weil es war, also Darmstadt und Toronto war halt die Jahre nach dem Kreuzbandriss, den ich voll unterschätzt habe, anderthalb Jahre raus und ich dachte, ja, okay, ich kann jetzt. Und der Körper nimmt sich die Zeit und es braucht erstmal, bis du wieder der Alte bist, bis du wieder Selbstvertrauen hast. Und Selbstvertrauen ist ein großes Wort, weil ich habe das diese Jahre nicht gehabt. Diese Überzeugung.
Angst vor der Verletzung oder
Angst vor nicht performen.
Okay.
Und dann bist du gleich wieder auf der Bank, bla bla bla. Und dann habe ich gerade als Ami halt, ich wollte es jetzt einfach mal machen, die Erfahrung mit der MLS. Ich wusste, ich spiele ja nicht, dass Jozy Altidore, der 6 Millionen im Jahr kriegt, der zu der Zeit Nationalstürmer Nummer 1 war. Trotzdem wollte ich es machen und fing schon an, mein allererstes Spiel habe ich von Beginn an gespielt, also nordamerikanische Champions League in Panama, 40 Grad auf Kunstrasen, wobei einmal im Abschlusstraining die Schuhe geschmolzen sind, liegen 1-0 zurück, Elfmeter, ich nehme ihn und knall den erstmal rüber, ne?
Nein.
Ich habe meine Frau angerufen, du, es kann sein, jetzt brauchst vielleicht doch nicht rüberziehen, ich glaube, ich bin nicht lang hier. die Stadt ist so geil,
Hammer.
So toll, wirklich, was mich am geilsten geprägt hat, oder was ich am coolsten fand in den Parks, da, wie es bei uns Bolzplätze gibt, gab es halt Hockeyrings, ne, im Winter kannst du halt Hockeybolzen sozusagen, das ist geil, sehr schönes Land an sich auch, nur ich habe einfach nicht performt, ich war einfach nicht gut und so ehrlich musst du ja auch einfach sein. Und dann kam halt dieser berühmte 2 Schritte zurück, um einen Schritt nach vorne zu machen mit das Angebot mit Halle.
Aber dieser Markt, den stelle ich mir total schwer vor, auch für einen Berater. Also wie läuft das so von aus Amerika Spieler wieder nach Deutschland zu kriegen?
Na gut, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ja. Ich habe ja dann
also der Kontakt quasi vom Berater in die ist immer geblieben, ja, so dass Halle dann einfach.
Und dann, genau, haben sie da, aller Fragen kostet nichts und dann haben sie mich im schwachen Moment erwischt und dann bin ich dahin und da habe ich mein Selbstvertrauen wieder gehabt. Dann konnte ich auf einmal wieder Fußball spielen.
Ja.
So, und dann, es war sehr dankbar für die Zeit in Halle, weil, wie gesagt, ich mich selber wieder gefunden habe und auch besser geworden bin. Und dann, war ich natürlich sehr, sehr froh, dass dann dieser Schritt möglich wurde von beiden Parteien, dass ich, dieses rote Trikot anziehen durfte, in dem ein Herr Walter schon gespielt hat. Und das ist, wie gesagt, es erfüllt dich mit sehr viel Stolz, in diesem Stadion auflaufen zu dürfen, ja.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich.
Und nun Werbung.
Freunde der Sonne, ich habe ja irgendwie so eine Schwäche für Dinge, die keiner mag. Immer wenn irgendwas keiner mag, dann finde ich das immer ganz gut. Und das ist vor allem in der Tierwelt so. Jetzt fragt ihr euch, wo will der denn hin? Das hört ihr gleich. Zum Beispiel früher, wenn wir im Zoo waren oder so, alle haben sich die Löwen angeguckt, Elefanten und so. Ich stand dann da im Rücken zum Gehege und habe mir die Tauben angeschaut. Fand ich irgendwie cooler. Tauben finde ich irgendwie spannend. Die machen ja scheinbar alles richtig, sonst gäbe es davon nicht so viele. Ha, es geht an dich, Tiger. Und genauso ist es bei Waschbären. Waschbären werden auch international immer so ein bisschen verschrien. So, die fressen so viel, die sind so unersättlich, die wühlen durch Mülltonnen und sonst was. Aber ich finde das völlig legitim, weil die fressen einfach das, was sie lecker finden, und davon einfach kriegen sie nicht genug. Und das ist doch völlig in Ordnung und völlig legitim. Ich bin Waschbär-Fan und deswegen ist es genau richtig eigentlich, dass mein heutiger Werbepartner Simon Mobile den Waschbären als sein Tier auserkoren hat. Das ist sein Werbetestimonial und ich finde es großartig, weil Simon Mobile steht eben für den perfekten Mobilfunkvertrag mit sehr viel Datenvolumen. Also der Waschbär, er geht dahin, wo es gut ist, und dann will der so viel, wie es nur geht. Und das kriegst du eben da auch, weil wer jetzt einen Vertrag mit Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst mal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Da wird der Waschbär in mir glücklich. Ansonsten gibt es 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 € im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Und weitere Vorteile von Simon Mobile, die mich wirklich glücklich machen. Zum einen, weil ich wahnsinnig konservativ bin, was so Verträge angeht. Man kann den monatlich kündigen. Oh, ist das nicht geil. Einfach keinen Druck haben, keine Angst. Wenn du alles doof findest, kannst du einfach monatlich kündigen. Ist doch fantastisch. Wirst du aber nicht doof finden, denn es gibt noch Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G. Eine All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code COPPA2 abschließt, bekommt für die ersten 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt. Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/COPPA und wie immer in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mit den Waschbären los und suche mir noch irgendwas. Und davon ganz viel. Ganz viel.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit COPPA TS.
Zur Nationalmannschaft. Das interessiert mich natürlich. Wann wurdest du nominiert?
Verrückt, hör auf.
Also, nominiert von Klinsmann.
Von Klinsmann.
2012
zu der Zeit
war ich
habe keinen Profivertrag, genau, 2012, ich habe keinen Profivertrag bei Dortmund gehabt. Ich war bei den Amateuren.
Genau, bei Dortmund 2.
Habe in der Regionalliga West gespielt, genau. Nie vergessen. Dann sagt der Bruder von Didi Hamann, Matthias Hamann, ja, du kannst mal Italienisch lernen, weil du bist wahrscheinlich gegen Italien dabei. Ich sage, erzähl mir kein, ich spiele Regionalliga West.
Ja.
Am Wochenende gegen Ida Oberschein gespielt, wo ich nicht getroffen habe. Und
auf einmal
werde ich von ihm zum Flughafen gebracht, lande in Genua.
Ihr habt gewonnen sogar, ne?
Werd dann mit dem Chauffeur abgeholt, nach Genua gefahren. Ah, denkst du, bist du im falschen Film, ne?
Aber warum, was ist das immer bei Klinsmann? Das hat er, als er bei Deutschland angefangen hat, auch. Da hat er ja jeden eingeladen.
Nee,
oder wie, was war bei dir der Grund?
Ist, genau, also wir hatten noch Aaron Johansson, der ist Isländer, wir hatten viele, auch Mexikaner.
Ja,
der hat einfach mal alles ausgeschöpft, was es gibt, so, ja. Was rumfliegen. Gerade natürlich, wenn du halt in europäischen Top-Ligen spielst, ist doch klar, dann lädst du sie ein und hat natürlich viel ausprobiert, vielen Leuten eine Chance gegeben. Und ja, bin ich für immer dankbar, ne?
Also, du hast ja geil, also die amerikanische Nationalmannschaft war ja nicht immer irgendwie von die Ergebnisse von Erfolg gekrönt, aber du hast ja geile Sachen erlebt, ne? Du hast ja, ihr habt in Italien gewonnen. Du warst Part der ersten Nationalmannschaft, die in Mexiko oder im ausverkauften Aztekenstadion.
Nach 70, 80 Jahren irgendwie, da habe ich im Rücken zum Tor Ochoa, der seit 30 Jahren da schon im Tor ist, den man nur bei WM sieht, stehe ich im Rücken vorm Tor, treffe den Ball nicht richtig, will mit der Hacke aufs Tor schießen, Querschläger, und auf einmal mache ich die Vorlage zum 1-0. Das ist alles unglaublich gewesen. Wahnsinn. Aztekenstadion, wir hatten es jetzt hier,
wie du schwärmst. Das Duell ist ja so krass.
Aztekenstadion ist auch nochmal, das ist eine andere Bahn. Und du kannst halt nicht atmen da drüben. Ne? Nach dem Aufwärmen waren wir an Sauerstoffmasken, weil das... Du hast schon eine Einheit hinter dir gehabt, das ist schon...
Und jetzt steht Deutschland, DFB, wieder vor so einer ominösen USA-Reise, super Zeitpunkt, und damals gab es das auch schon, und da hast du auch gegen Deutschland ja auch gewonnen, 4-3.
Also wie gesagt... Also
du hast schon coole Sachen...
Zugegeben, das war aber auch wahrscheinlich eine AC-11, aber es war trotzdem cool, gegen Deutschland spielen zu können, habe ich natürlich dann Trikot getauscht als Bremer mit Aaron Hunt.
Das war wirklich eine C-11, fällt mir gerade auf. Ich dachte, was, wie ich eine C-11? Aaron Hunt, natürlich.
Zurück ins Studio. Nee, ja, aber es ist ein cooles Erlebnis auf jeden Fall. Einzige, was natürlich nicht, also immer noch sage, ich bin jemand, der mich eigentlich sehr schlecht redet, aber da hätte ich schon in Brasilien bei der WM dabei sein müssen. Ich war im 30er Cut, habe den 23er Cut nicht geschafft. Ah. Und da habe ich, muss jetzt lügen, 13, 14 Tore in der Liga bei Rapid Wien geschossen, habe paar in der Euroleague geschossen, war sehr gut drauf, bin dann ja auch in diesem Jahr für 2 Millionen zu Leipzig gewechselt.
Ja. Und dann die Scheißverletzung.
Und ich kam, ja genau, und ich kam halt nicht mit zur WM. Das war halt schade, dass ich das nicht mitnehmen konnte.
Ja, vor allem wäre wieder in der Gruppe mit Deutschland gewesen, ne? Es war ja, ja, Portugal, Portugal, Ghana und USA.
Ja. Ja. Das war schon krass.
Und Deutschland-USA war das Spiel, wo es so geregnet hat. Hm. Fritz Walter wäre damals wieder. Genau. Und Jogi Löw damals eine Frisur hatte, wo dann ganz Deutschland dachte, warum nicht immer so?
Stimmt, weil er stand im Wetgel, durch Haare nach hinten, mit dem Hemd da. Ne?
Der hat ja eine Hairline vom Allerfeinsten, kommt er gerade aus Istanbul. Hm. Und dann denkst du, warum hat er immer diese Beatles-Frisur? Was soll denn das?
Frisch aus Istanbul.
Ja, wirklich. Der hat ja so eine tolle Frisur, wenn er ein bisschen Wetgel arbeitet. Aber will er scheinbar nicht, Jogi. Also ich denke ganz oft an dieses, zu oft ein bisschen, wenn
das
ich drüber
nachdenke. Das war auch der Knackpunkt. Warum bist du nicht weiter gegen die Nationalmannschaft wahrscheinlich.
Ja gut, das Turnier hat er gewonnen. Müssen wir
stimmt, stimmt, aber ich meine in Jahre danach, ja, ja.
Ja, das stimmt.
Die Haare
aber waren's. Kommen wir doch mal zum Jetzt. Derby ist gespielt. Derby, ne? KSC, Kaiserslautern hat gut geknallt, auch im Vorfeld. Ach schon mal spannend. 1-1 ist ausgegangen. Mhm. Du bist reingekommen.
Genau.
Wie ist die Leistung zu bewerten? Was wollt ihr in dieser Saison? Also es ist ja absurd, wie nah wieder alles beieinander ist in dieser
Auf
Liga.
Auf jeden Fall, vor allem ist die Liga verrückt, wenn du jetzt auch wieder am Wochenende die Ergebnisse gesehen hast. Hannover 7-0, Osnabrück, Elversberg gewinnt,
HSV. Hertha gewinnt plötzlich.
Ja, also gut, ich meine, es war, was erstmal wichtig war für ein Derby, dass es rassig war. Das war es, denke ich mal. Klar, wenn du 1-0 führst, bist du ein bisschen enttäuscht, dass du den Sieg nicht über die Bühne bringst. Aber ich glaube, am Ende des Tages war es dennoch ein gerechtes Unentschieden. Und die müssen ja nochmal auf den Betze kommen, von daher gibt es noch ein paar zu. Was wollen wir? Ich meine, ich würde jetzt einfach mal sagen oder behaupten, dass wir als Club einfach jetzt Jahr für Jahr wachsen wollen, besser werden wollen, dass du merkst, das Ding hat hier immer mehr Substanz. Und das sage ich, das predige ich auch, seit ich hier bin. Das ist unaufhaltbar, dass dieser Verein langfristig wieder in der ersten Liga sein wird, weil du kannst das nicht aufhalten mit dieser Strahlkraft. Wann und ob es dieses Jahr, nächstes Jahr passiert, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich meine, erstmal einige Mannschaften, die noch ein bisschen andere Möglichkeiten haben und Spielermaterial. Ja, und B natürlich auch immer viel Glück. Ne?
Ja, du siehst ja auch, finde ich, letzte Saison St. Pauli, die wechselnden Trainer und gewinnen einfach mal 10 Spiele in Folge und steigen noch fast auf.
Ja, also
reißen dem HSV fast noch die Relegation weg.
Mit Pauli haben wir hier gewonnen und Rückspiel stand hier auf dem Platz, habe ich Beifall geklatscht, wie die gespielt haben. Ja. Das war
und das zeigt ja auch, wie schnell das einfach aber auch nach unten gehen kann.
Genau.
Ne? Das ist schon, ich finde diese Liga wirklich gruselig. Ist das eher, was einen mehr motiviert, wenn man sagt, ey, alles ist möglich, Leute, oder ist das eher so, ey, warum können wir nicht einmal unseren Stiefel runter? Jetzt spielen wir plötzlich gegen Braunschweig und die spielen wie Real Madrid und nächste Woche verlieren die 4-0 gegen Elversberg, keine Ahnung. Also das würde mich auch irgendwie fertig machen.
Es ist eine schwere Frage. Also ich sag mal so, du musst, was wir hier gut hinkriegen, wir spielen halt Ergebnisfußball. Mhm. Wir haben jetzt hier keinen 70-30 Ballbesitz, sieht ja andersrum aus, aber wir fackeln halt nicht lange. Und das ist schon mal eins, was uns halt voranbringt in dieser Liga. Deswegen, wenn du mal siehst, wie eng das alles ist und wie chaotisch das ist, da musst du auch einfach dann Respekt haben vor Freiburg vor ein paar Jahren und jetzt Werder, dass sie den Wiederaufstieg wieder schaffen, weil da schaust du dich erstmal um, siehst jetzt ja bei Hertha und bei anderen Clubs oder HSV seit Jahren, was jetzt langsam zu meinem Gag wird. Also es ist nicht einfach, weil da passiert so viel und ist ja auch klar gegen die großen Mannschaften, dass die dass dann die vermeintlich kleineren Teams, die haben ja überhaupt keine Motivationsprobleme. Du passt dich dem Gegner an, auf beiden Seiten. So, wir wissen auch, wie wir ein Spiel runterziehen können, wie wir die auf unser Niveau runterholen können. Genauso andersrum, wenn wir gegen HSV spielen.
Also ich bin ja Fußballfan, ich stehe mit Bier im Stadion und hoffe, dass meine Mannschaft gewinnt, aber dieses auf ein Niveau runter, wie geht das taktisch?
Naja, taktisch natürlich erstmal, dass du den schön auf den Füßen trittst, dass du, also ich rede nicht vom Faulen, sondern dass du einfach alles sehr, sehr, sehr eng machst, dass du gar nicht erst zur Entfaltung kommen kannst. So, du kannst die Spielzeit natürlich runterdrücken, indem du halt mehr Fouls ziehst, dass du mal dir ein bisschen mehr Zeit lässt, ne, dass einfach die Minuten hinplätschern, und einfach eklig sein, dass du halt merkst, oder der Gegner merkt, oh fuck, jetzt habe ich schon wieder einen auf den Fuß bekommen und nochmal habe ich da jetzt keinen Bock, dass es gleich wieder wehtut. Also wir gehen jetzt nicht rein in das Spiel und sagen, oh, wir wollen hier Anti-Fußball spielen, überhaupt nicht. Nein, wir haben ja auch unsere Philosophie, wir wollen ja auch vors Tor kommen. Aber gegen den Ball wissen wir schon, da machen wir einen sehr, sehr guten Job, gerade in der Gegneranalyse, wie wir die aufhalten, wie wir die gar nicht erst vor die Kiste lassen. Und da kannst du die schon echt mürbe machen. Ja.
Und Tim Walter, HSV-Trainer, hat ja auch gesagt, dass der HSV, also implizit hat er gesagt, dass der HSV es natürlich auch schwer hat, weil jede Mannschaft einfach an die Leistungsgrenze geht, wenn du gegen Hamburg spielst.
Natürlich.
Folge. Ja. Ist das wirklich so? Wenn Hamburg gekommen, spielst du anders, als wenn Elversberg
das
kommt.
Hatten
das
wir
so, ne?
Zum Beispiel jetzt in der dritten Liga noch gegen Lautern, konnte auf einmal ist jeder Schuss vom Gegner geht Richtung Winkel. Mhm. Wo du denkst, Alter, tut mir leid, das habe ich nicht einmal von dir gesehen, ne? Und auf jeden Fall ist das so. Und ich bin aber trotzdem, finde ich es beachtlich, wenn Leute hier in Stiefel runterspielen und bei ihrer Philosophie bleiben.
Ja.
Also verrückt das ist, das siehst du jetzt ja auch mit, es gibt nur zwei Teams, das ist Magdeburg und HSV. Also für mich als Stürmer gegen den Ball, du kriegst die Krise, weil einfach, sag mal, du tust jetzt am Mittelkreis, in der gegnerischen Hälfte, das ist die Linie, die Mittelfeldpressinglinie, wo du jetzt den Gegner empfängst. Mhm. Ja, und 5 Meter vor dir steht der Torwart. Da kriegst du zu viel, weil der spielt dann halt als Spielmacher, als Aufbauspieler oder als letzter Mann, steht da einfach 5 Meter vor dir, vor der Mittellinie und tut das Spiel aufbauen. Und du denkst dir, Mann, wartest du auf einen Fehlpass, dann kannst du aus 30 Metern das leere Tor schießen. Aber es passiert nicht, weil das passiert sehr selten.
Ist die Art des Fußballs nicht langfristig mehr von Erfolg gekrönt, dass man versucht, so seinen Stiefel zu spielen, so wie es jetzt Japan auch gegen Deutschland zum Beispiel gemacht hat? Laufen so hoch an und egal, ob es Deutschland ist oder El Salvador, wir spielen immer gleich.
Und da gehört auch eine Menge, Cojones zu, ne? Ja. Dass du, weil, das hast du jetzt am Wochenende auch gesehen mit, ich glaube, das eine Magdeburg gegen Tor war auch wieder irgendwo vertändelt, zack, ja, der Tor war nicht im Tor.
Ja.
Der war woanders, ne? Ja. Aber dass du dann da dabei bleibst und das an diese Philosophie glaubst und nicht gleich wieder alles über den Haufen wirfst.
Und nicht dich immer den Gegner anpasst.
Genau, ne? Genau. Das finde ich beachtlich, würdigt auch, oder da musst du Respekt zollen. Andererseits musst du aber auch gucken, zum Beispiel bei uns, das schafft der Trainer auch gut, okay, welches Material hast du denn? Mhm. Was kannst du mit diesen Leuten denn überhaupt anstellen? Ne? Ja. Also musst du das immer, deswegen am meisten Respekt habe ich vor der Saison echt vor dieser Kaderplanung. Also da.
Das finde ich eh absurd.
Die Sportdirektoren, der Kaderplanung, die Scouts und natürlich zusammen mit dem Trainer. Es ist einfach zu scouten, was du drauf hast, ne, auf dem Platz. Aber was du halt nicht scouten kannst, diese Intelligenz und okay, kann dieser Typ Scheiße fressen? Mhm. Wie ist er in negativen Situationen? Kannst du auf ihn zählen im Krieg? Weißt du, was ich meine? Und davon gibt's auch sehr viele Fälle, kann ich dir sagen. Schon sehr viele Mitspieler gehabt, also nicht von laut, sondern generell in meiner Karriere. Da waren die besten Trainingsweltmeister, weiß ich nicht was, aber da wusstest du, die kannst du nicht verlassen, wenn es eng wird.
Als Fan auch diese Spieler, wo du merkst, die haben ein Talent, sondergleichen wie der jetzt in eurer Liga spielt, Michael Cousins, der bei Gladbach war, wo du dachtest, Alter, was ist denn das, ja, der neue Chaka, noch besser. Und dann geht er noch zu Bayern und dann sinkt der Stern so ein bisschen, weil angeblich so auch es von der Einstellung her nicht so passt. Dann Venedig, jetzt Osnabrück, ich wünsche ihm alles Gute, aber es ist, wenn du ihn das erste Mal gesehen hast, dachtest du, so einen Spieler hatten wir hier noch nie.
Ja,
und
ist auch gut, ja.
Und das gehört eben auch dazu. Ich muss hier eh mal, wenn ich Markus Lanz oder Precht wäre, würde ich jetzt sagen, da muss man mal eine gesonderte Folge zu machen, Richard. Aber über Scouting.
Die kommt,
ja, über Scouting. Weil Scouting, ich finde das wirklich, also ich erkenne natürlich auch, wenn jemand das Zeug hat für erste bis fünfte Liga, aber das dann zu erkennen, das reicht für erste, das reicht für zweite.
Was ich auch noch vergessen,
das finde ich absurd, wie man das zu erkennen, weil jeder hat ja von uns, der mal irgendwie mal ein Landesligaspiel gesehen hat und da ist so ein Zehner, der alle nass macht. Und dann ist aber ein Scout neben dir und sagt, nee, eine Liga höher, da wird kein Ball, nichts, das funktioniert.
Das stimmt.
Das finde ich, das zu erkennen, das finde ich Wahnsinn.
Was ich auch noch vergessen habe bei der Kaderplanung, ist es auch noch, was du ja nicht scouten kannst, was für Teamplayer das sind. Das heißt, mancher holt es ja für die Breite.
Ja.
So, und dann hast du Leute, die spielen einfach nie von Beginn an, die machen aber keinen Stunk, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, weil ist doch klar, in der Kabine, da laberst du, da redest du und hier, ach, bla bla, ne? Und es ist sehr, sehr gefährlich, wenn du aber Leute hast, und mehrere Leute hast, die sich dann zusammentun und einfach nur noch schlechte Energie reinbringen.
Ja.
Ne? Und das ist dann auch...
so faulen Äpfel in der
Kabine. Ja, wir hatten jetzt zum Beispiel letzte Saison einen Domme Schad hier. Der hat das Trainingsniveau hochgehalten. Wenn der eingewechselt wurde, jedes Mal, du hast von dem alles bekommen, der hat sich zerrissen. Schön und gut, am Ende war der wieder auf der Bank. Aber das war, wo ich sagte, das ist eigentlich der wahre Star hier in dieser Saison von unserer Mannschaft.
Ja.
Weil der wusste sich einzufügen, der wusste seinen Platz, seine Rolle in diesem Team.
Ja.
Aber der war jetzt nicht, Mann, was soll die Scheiße, ich spiele nicht dies und das. So sind dann auch meistens die Performances, wenn du reinkommst und schlecht drauf bist, ich spiele eh nicht.
Ja.
So, und dann lässt die Schultern hängeln. Nein, der hat jedes Mal sich zerrissen, hat gut,
wie
hat keine
schlechte Stimmung. Wie kriegst du das als Trainer?
Das kannst du gar nicht scouten.
Ja, aber wie kriegst du das auch als Trainer hin, dass der so, ist das eine Einstellungssache oder ist das ein guter Umgang als Trainer?
Weil ja, jetzt gut, zum Beispiel, das natürlich
auch, ja. Ich habe jetzt eine Doku gesehen über die Basketball-Nationalmannschaft, die Deutsche, und da sagt der Trainer auch in so einer Ansprache, wir brauchen Spieler, die auch vielleicht mal nicht spielen, die aber, wenn sie reinkommen, uns da was sind's. Geben, uns irgendwas geben. Und allein dieser Satz, das ist schon so perfektes Wording, das motiviert mich. Das
ist alles ein großes Puzzle.
Wenn ich, genau, wenn ich jetzt irgendwie da, ich bin dran an der ersten Mannschaft, aber merke, ich komme eher immer so am Ende noch dazu. Wenn du diesen Satz hörst und du weißt ja, wenn du dann eingewechselt wirst, dann hast du im Kopf sofort, okay, der Trainer denkt, ich kann der Mannschaft jetzt noch irgendwas geben, ich habe irgendeine Qualität. Und das ist so dieses, glaube ich, einmal eins der Motivationen. Was ganz viele wahrscheinlich auch nicht haben, viele Trainer.
Und das ist die große Kunst, als Trainer, Sportdirektor zu sehen, okay, oder die auch dazu zu bringen, dass die halt, wie gesagt, die zu diesem gewissen Puzzlestück werden.
Ja.
Ne? Also jeder hat ja seine Qualitäten. Ich kann einiges nicht, dafür kann ich aber ein paar Sachen besonders gut. So, das muss natürlich im Einklang sein mit der gesamten Mannschaft, ne? Und jeder hat so seine, dann hast du einen Verteidiger, auch nicht der Beste am Ball, aber der rasiert dir da alles weg.
Ja.
Auf den kannst du dich verlassen.
Ja.
Du hast überall so deine Leute, wo du, okay, das kann er gut, das kann nicht gut, wie fügen wir das alles zu einem großen Kunstwerk, oder? Und das ist ja diese Magie, diese Kunst dahinter, wo ich sage, boah, das ist schon,
und ihr seid ja
sehr
trotzdem
viel Brainpower, ne?
Das, und du bist ja trotzdem, hast du ja eine Position als Stürmer, du bist ja trotzdem ein Ego-Zocker, ähnlich wie ein Torwart. Du denkst ja schon auch.
Du bist mental woanders als andere Mitspieler,
absolut.
Ja.
Absolut.
Ja.
Also, wenn du jetzt, wann bist du noch reingekommen gegen Karlsruhe?
Weiß ich jetzt nicht, 70. 75.
Genau, und du denkst ja auf jeden Fall, und nicht, weil du Narzisst bist, auch geil, wenn ich jetzt hier das Ding entscheide und denkst an Terence Boyd auch mal und nicht nur an Kaiserslautern.
Naja, oder? Gut, also ja und nein. Also ich zum Beispiel, bei mir ist es jetzt auch gerade ein Prozess. Ich war die ganze letzte Saison Stamm.
Ja.
Es macht ja was mit dir, wenn du hier mit einer der gefeierten Helden bist und auf einmal bist du jetzt nur noch auf der Bank. Das ist für mich jetzt auch ein Prozess. Aber was du jetzt auch, die nochmal verinnerlicht wurde, war, ich habe jetzt natürlich auch viel mit dem Sportdirektor, mit dem Trainer geredet, der ganze Club steht über allem. Es geht ja nicht um Terence Boyd, es geht um FCK. Und soll ich das sagen? Zum Beispiel für mich ist es auch so, ich lasse das Spiel auf mich zukommen.
Ja.
Weil wenn du was forcieren willst, wie im Leben auch, das ist nie gut. Sondern du musst gucken, es muss organisch passieren. So, du merkst ja, okay, das klappt jetzt gerade, das nicht, okay, du findest dich zurecht. Und als Einwechselspieler ist es echt nicht, es ist schon sehr schwer, weil da ist es, okay, geh rein, ball alles raus, mach noch eine Hütte, und du bist nur, dein Puls ist hoch und okay, und überpaced voll. Und ich kann mir nicht in Ruhe dieses Spiel legen, so wie ich es haben will. Das macht ja, jeder hat ja seinen eigenen Mojo, wie er so das Spiel annimmt. Und das ist auch ein Prozess für mich, das ist auch gerade zu lernen und anzunehmen. Und okay, wie trage ich jetzt meine Qualitäten am besten ein, dass ich hilfreich bin, dass wir hier Spiele gewinnen, über die Zeit bringen, wie auch immer. Ja, es ist alles, wie gesagt, mental hart, also oder anders, wie gesagt, Torhüter maße ich mir nie an, die irgendwie zu kritisieren, oder ich würde niemals Torwart sein wollen, weil die sind ganz woanders mental.
Ja, das
weil
der zweite, dritte Tennisspiel spielt vom Mentalen her sind wir die Tennisspieler in der Mannschaft.
Genau, der zweite, dritte Torwart spielt nie, und wenn, nach 15 Spielen auf der Bank, boom, auf einmal hat sich verletzt, ja, du musst jetzt rein. Oh, okay.
Und der Druck vor allem, ein Fehler.
Als Nummer 1, genau, Patzer, nächstes Spiel Patzer, jetzt kommt schon wieder hier die Presse, so weiter und so fort. Das ist
wirklich wie krass, weil du achtest, ähnlich über Schiedsrichtern, am besten, oder Sechsern, nur wenn du nicht auffällst, bist du eigentlich ganz gut.
Und IVs, genau.
Ja, das ist ja auch hier mit dem ehemaligen Spieler, der hier gespielt hat, auch Gary Ehrmann-Schule, Tobi Sippel, der hieß immer, hinter Jan Sommer, wir haben den besten zweiten Torwart der Liga, Tobi Sippel. Und dann hat er ein paar Mal gespielt und hat zweimal nicht so gut gehalten. Und sofort ist dieses krass, Gefühl, ja, weg bei den Fans. So, ah, weiß nicht, Sippel, vielleicht ja, doch mal einem ja, Jungen. Ja. Und zwei Spiele. Wir reden von zwei Spielen. Und das würdest du bei einem Außenstürmer oder bei einem Achter ja nie sagen. Dann sagst du, ja, mein Gott, der hat gerade irgendwie ein mentales ja. Problem, wechsel ihn aus.
Und was du halt nicht siehst, ist ja gerade der zweite Torwart, du weißt ja gar nicht, was der unter der Woche alles macht. Ja. Also wir reden von das Trainingsniveau halten, dass du immer wieder dem der Nummer eins vermittelst, ey, okay, ich muss mein Niveau oben halb und top halten, ja, sonst kommt der andere. Du weißt das ja, das sieht man ja als Fan nicht. Ja. Genauso wie andere Spiele hinten dran sind. Das ist genauso wie ich habe das auch früher gehabt mit Kumpels oder Leute, die sagen, boah, der Spieler XY in deinem Team, nee, der ist gar nichts, weil der jetzt mal schlecht performt hat. Sag ich, nein, Mann, Alter, der ist überragend. Mhm. Also, du siehst, ich bin jeden Tag, jeden fucking Tag, ich bin auf dem Platz. Ja. Ich weiß, was er kann und was er nicht kann. Jetzt hat er ein schlechtes Spiel gehabt. Ja. Also das sieht man ja als Fan, sieht man ja gar nicht. Du siehst natürlich nur die Big Show am Wochenende. Da musst du natürlich auch da sein.
Anderthalb Stunden.
Ist ja auch so, da musst du auch da sein. Aber du kennst natürlich deine MitspielerInnen auswendig, weil du ganz genau weißt, wie die ticken, was sie drauf haben. Ne?
Da habe ich nie drüber nachgedacht. Sitzt du manchmal auf der Bank und denkst über irgendeinen Spieler, der
gerade...
Ja, was, du bist doch so gut, Junge. Wie so ein Lehrer, der einen guten Schüler eigentlich hat, der aber nur Scheiße baut.
Ja, ist ja wirklich so, auf jeden Fall.
Wie denkst du eigentlich gerade, also du guckst du auch Fußball? Bist du Fußballprofi?
Überhaupt nicht.
Das ist völlig in Ordnung.
Aber jetzt durch Copa TS so. Wurde ich gezwungen, muss ich auch mal kurz.
Aber krass, kurz schießen. Hast du gar nicht so Ahnung von Fußball? Also kennst du manchmal die Gegenspieler auch nicht, wenn sie jetzt.
Ich hab Ahnung von Fußball auf jeden Fall. Und ich sag auch, ich sehe Fußball, wenn ich mit dem Fußballspielern gucke, sehe ich es auch anders. Ja. Aus taktischer Sicht als normaler Fan.
Nee, ich meine Ahnung von Fußball, so wie. Diese Ahnung habe ich ja zum Beispiel gar nicht.
Was gerade passiert in der Welt? Nein.
Okay,
weil ich habe, als du mich gefragt hast, hier wirst du dabei sein, dachte ich, boah, richtig geil. Nur, dass du Bescheid weißt, ich weiß nicht mal, ob wahrscheinlich spielt Cristiano Ronaldo noch bei Juventus. Ich kriege nichts mit.
Nee, ich spiele nicht mehr.
was habe ich denn jetzt verloren? So, ne?
Aber das ist spannend. Ja. Das
ich habe Bayern jetzt geguckt. Bayern habe ich geguckt.
Ja, genau, da interessiert mich, weil gestern, ich war in Darmstadt im Stadion gestern, da gab es eine komische Schiedsrichterentscheidung, die zum Platzverweis für Darmstadt geführt hat, und im Elfmeter, wo ich sagen muss, wenn das auf der anderen Seite gepfiffen worden wäre, wäre ich ausgerastet. Ja, klar, daran erkennt man immer ganz gut, ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist. Also da hatten wir sehr viel Glück und haben dadurch dann noch 3-3 gespielt. Ein Glück, weil ich will nicht wissen, was in Gladbach jetzt los wäre, wenn wir jetzt da mit einem Punkt stehen würden. Und jetzt als nächstes kommt Leipzig in den Borussia Park, die ja gerade alles einfach so wegnehmen, was so kommt.
Und du hast in der ein, zwei Folgen vorher schön gesagt, dass die Fans jetzt wissen, es ist ein Umbruch, du hast ein schönes Gespür dafür, hey, es wird jetzt nicht alles klappen, aber, was hast du, glaube ich, auch gesagt, ein, zwei Spiele kriegst du auf den Sack, dann kann schon wieder alles anders sein.
Ja, vor allem gestern war
jetzt war ein schmaler Grat gestern.
Also sowas habe ich selten erlebt. Ich war in Düsseldorf damals, da haben wir ratzfatz 3-0 hinten gelegen. Und in Bremen letzte Saison, da habe ich mich konnte ich erst nicht in den Gästeblock rein, weil es zu voll war, wurde ich nicht reingelassen, weil ich erst so eine Minute vor Anpfiff kam und habe mich dann irgendwann durchgekämpft.
Haben
Bremen.
Die den Anpfiff nicht für Tommy Schmidt verschoben?
Das ist Frechheit, ne?
Das ist absolute Frechheit.
Absolute Frechheit. und dann habe ich mich umgedreht oben und habe mich durchgekämpft, Bier in der Hand, umgedreht, stand schon 3-0 für Werder. Mhm. Ja. Haben sie aber nicht für Tommy Schmidt, wirklich. Ja. Das ist,
da müssen wir mal, du warst doch jetzt bei der hier Bundesliga 60 Jahre, da muss man mal.
Ja, das habe ich da auch angebracht. Das übrigens, das war richtig unangenehm und süß zugleich, als Bremen gegen Bayern gespielt hat. Erster Spieltag hat Arne Zeigler, hat er mir zumindest gesagt, die Zuschauerzahl durchgegeben, hat gesagt, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel ins Weserstadion geht, XY 1000 und Tommy Schmidt.
Das ist geil. Das ist
super unangenehm.
Von allen Leuten, wo du gerade von dieser 60 Jahre Bundesliga, dieser Function da geredet hast, der Einzige, wo sich was bei mir geregt hat, war Arne Zeigler, weil ich liebe den. Ja, super.
Den liebt man einfach, weil das ist einfach, also, der versteht den Fußball genauso, wie ich es mir auch anmaße, ihn, glaube ich, zu verstehen. Nur halt, bin halt jünger.
Und nun Werbung.
Wenn so ein großes Fußballfest ansteht, wie die Europameisterschaft jetzt 2024, dann ist es bei mir immer so, wenn ich keine Karten habe, fürs Stadion, dann versuche ich mir irgendwie auch die Stadionatmosphäre nach Hause zu holen. Also dieses, ihr kennt das ja, wenn Spieltag ist, dann steht man ja morgens auf und hat schon diese Spieltagsaura überall. Und das habe ich bei diesen großen Turnieren auch. Und wenn ich keine Karten habe, dann versuche ich mir das auch nach Hause zu holen. Lad Freunde ein, dann holt man was, guckt man, was wollen wir essen, was wollen wir trinken vor allem. Wo gucken wir? Ist mein Fernseher groß genug? Was ist, wenn der ausfällt, der Fernseher? Was mache ich dann? Und so weiter, weil viel guckt man ja auch mittlerweile über Stream und so weiter und so fort. Aber all diese Fragen, die kann ich euch komplett abnehmen, beziehungsweise mein heutiger Werbepartner. Das ist Lidl. Lidl Deutschland hat nämlich was ins Leben gerufen. Ihr könnt euer eigenes Fanfest, euer Lidl-Fanfest gewinnen, euer Private Viewing quasi, für ein Spiel während der UEFA Euro 2024. Weil Lidl ist offizieller Partner der UEFA und bringt eben die Europameisterschaft dann zu euch nach Hause. Und so nehmt ihr teil. Ihr müsst euch mit 5 Leuten aus eurer Community in einer Reihe aufstellen, ein Video eurer Teamaufstellung machen, bitte also wie bei Fußballspielen von links nach rechts filmen, ob ihr dabei singt, euch vorstellt oder einfach nur lächelt, könnt ihr entscheiden. Video über lidl.de/fanfest hochladen, Kontaktdaten angeben, Teilnahmebedingungen bestätigen und Daumen drücken. Und die Teilnahme ist bis zum 5. Mai möglich. Ganz wichtig noch als Info ist, dass ihr eine Community seid und eine Fläche von 250 bis 500 Quadratmetern zur Verfügung habt. Ganz egal, ob ihr ein Sportverein seid, ein Freizeitverein, eine soziale Einrichtung, Nachbarschaft oder einfach eine Freundesgruppe seid. Völlig wurscht, wäre aber ganz gut, wenn ihr euch kennt. Und das beinhaltet das Lidl-Fanfest. Also das könnt ihr kriegen. Teilnahme von 50 bis 250 Personen sind machbar. Eine große LED-Leinwand für die Übertragung eines Spiels während der Fußball-EM. Ein Foodtruck gibt es, eine Getränkestation, eine Fotobox, eine Kinderspielstation, wenn die auch dabei sein wollen. Und viele weitere Überraschungen. Mehr Infos findet ihr auf lidl.de/fanfest und in den Shownotes.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS.
Wo waren wir gerade? Genau, da, die Schiri-Entscheidung.
Ja.
Bayern hast du gesehen. Mhm. Ist das ein Elfer? Also Jonas Hofmann wird läuft vom Tor weg, wird unten berührt, Kontakt ist definitiv ja, da. Und dann, wie siehst du das als Fan und als Stürmer?
Ja, ist auch wieder dieses Kannst du geben, musst du nicht. Mhm. Und ich lese manchmal gerne so Kommentare bei Kicker.
Ja.
Und das war das Beste, war dadurch durch diese Bayern-Dominanz, hat einer kommentiert, war kein Elfer, juckt mich aber nicht. So, weißt du, was ich meine? Das fand ich ganz eine coole Zusammenfassung von dieser ganzen Thematik. Ich meine, heutzutage, es gibt die wildesten Dinger, wo du sagst, zum Beispiel gibt es ja Sachen wie zum Beispiel, du legst den Ball am Torwart vorbei, ne?
Ja, ja.
Er berührt dich, 11 Meter, aber du siehst, wie du den Ball vorbeigelegt hast, der wäre sowas von ins Tor ausgegangen.
Rein, ne?
Nee, der wäre ins Ausgegangen. Ach so,
Ja,
du wärst niemals mal in diesen Ball gekommen, aber du bist
ja
blöd genug gewesen, dass du ihn berührt hast. Ja,
und ich plädiere weiterhin, ich habe das in meinem anderen Podcast schon mal ausführlich gesagt und habe davon echt von vielen Bundesligaspielern Applaus in Anführungszeichen bekommen und sogar von Schiris, dass man zumindest mal darüber nachdenken könnte, dass ich einfach diese Sanktion des Elfmeters in manchen Situationen viel zu hart finde. Wir reden ja von einer Sportart, die 1,5 Stunden geht und du machst durchschnittlich 2 Punkte, also durchschnittlich das Fußballspiel geht 1-1 aus. Mhm. So, ist ja nicht wie beim Basketball 103 zu 97 oder beim Tennis oder was weiß ich, sondern 1-1 in 1,5 Stunden, 2 Punkte. Und du sanktionierst manche Dinge im 16-Meter-Raum mit einem freien Schuss aus 11 Metern, was das ist so, als würdest du beim Basketball jemandem für einen Freiwurf 30 Punkte geben oder würdest du einem 3-Gewinn-Satz-Match bei Wimbledon für einen Fehler schenkst du Federer einen Satz. Das würde dir niemand machen. Der Fußball ist so schnell, früher hat das Sinn ergeben. Da war ein Foul, weil die Leute so langsam waren. Aber da wurde ja noch zu Recht so geschiezt. Und jetzt ist der Sport aber so schnell, dass du ja immer einen Kontakt hast. Du hast immer einen Kontakt.
Ja.
Und ich finde, Jonas Hofmann bewegt sich halt vom Tor weg. Und ich finde, dass man da irgendwie mal langfristig, wie schneller dieses Spiel wird, drüber nachdenken muss, ob man da nicht zu der Strafe des indirekten Freistoßes oder der Sanktion des indirekten Freistoßes wieder greift. Da bin ich jetzt kein Schiri, aber wie das genau umzusetzen ist, auch da wird es dann wieder Diskussionen geben, wer entscheidet, was jetzt ein klares Tor hätte werden können und was nicht. Aber ich glaube, dass da, es ist auf jeden Fall alles besser als jetzt. Weil du hast Bochum gegen Frankfurt gesehen. Da gibt es einen Elfer für so ein bisschen Halten. Du hast gestern, fliegt ein Darmstädter vom Platz, weil ein Ball mit der Hand berührt. Unser Stürmer.
Bestrafung sollte auch nicht sein.
Ja, Schwanchara hat sich nicht mal beschwert. Der hat einfach weitergespielt. Dafür fliegt aber ein Darmstädter vom Platz und Elfer. Und Bayern hätte, ich bin wirklich kein Bayern-Fan, aber Bayern hätte das Ding halt gewonnen, hätte sich abgesetzt. Ein extrem wichtiges Ausrufezeichen, jetzt Leverkusen zu schlagen. Und klar hatte Leverkusen auch Chancen ohne Ende, aber das muss ja in der Situation egal sein.
Ja.
Aber ich glaube, dass es einfach teilweise zu hart ist. Dass wenn du einen Ball auf der Linie fängst als Feldspieler oder du grätscht jemanden Vollgas um, der auf den Torwart zuläuft, ist das Gleiche, gibt es die gleiche Strafe für das, was Jonas Hofmann passiert ist oder das, was in Bochum passiert ist. Das finde ich irgendwie, das passt nicht zusammen.
Ich weiß, was du meinst oder wo du herkommst, aber jetzt gerade mein erstes Gefühl, was als du das gesagt hast, war gerade, Alter, hört doch mal auf, diesen Fußball die ganze Zeit verändern zu wollen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ohne dir jetzt nahe treten zu wollen. Mhm. Gut, der Vergleich mit Schenks im Tennis einen ganzen Satz. Mhm. Das ist dann schon wieder, stimmt ja irgendwie auch. Mhm. Hast du recht. Aber ich bin irgendwie der Meinung, nee, ist doch eigentlich alles gut, so wie es ist. Und ich finde auch, das macht den Fußball aus, dass es Fehler gibt. England wäre so nie Weltmeister geworden. Weißt du, was ich meine? Aber
66, ja.
Ja, vor allem, wie bewertest du die Leistung eines Maradonas früher unter ganz anderen Regularien?
Inzaghi wäre jedes zweite Spiel, habe ich gelesen, im Abseits gewesen.
Naja,
jedes
und zweite zu Tor. Heute. Ja. Deswegen bin ich bin ein Fan davon, wenn man versucht, diese Struktur oder diese Regel, dieses Regelwerk des Fußballs irgendwie intakt zu halten, so wie es ist. Und die Fehler...
Das ehrt dich sehr, so sehe ich es ja eigentlich auch.
Finde ich weiß, was du meinst.
Aber durch den VAR, den wir jetzt halt haben, ne?
Der funktioniert halt, wenn du überlegst, ich schaue viel NFL.
Ja.
Alter, wenn da was ist, die zeigen die Scheiße auf dem Monitor, das ganze Stadion sieht es.
Ja.
Da ist ganz klar, ja, da war über der Linie nicht, ja, nein, Knie auf dem Boden, ja, nein. Irgendwie ist die Trefferquote, die sind da bei 99%, liegen die fast richtig.
Ja.
Ich verstehe es auch nicht, warum das im Fußball irgendwie noch nicht so klappt mit dem VAR. Ja, keine Ahnung. Also nämlich altmodisch, aber ich weiß es nicht. Ich finde, das sollte so. Die Doppelbestrafung zum Beispiel hätte nicht sein sollen, finde ich. Elfmeter, ja, aber.
In Darmstadt jetzt.
Ja, also ob es jetzt einer war oder nicht mit Hand, keine Ahnung. Müssen die wissen.
Ja, wir müssen es auch nicht vormachen. Deswegen hat Gladbach, und mir fällt es schwer als Gladbach, wenn das so sagen, deswegen haben wir nur einen Punkt geholt.
Aber,
hätten wir ja,
aber moralisch war das doch jetzt geil.
Ja, natürlich. So natürlich. Also für uns, ich bin das eher, ich habe mir eher so die Schweiß vom Stirn gewischt, von der Stirn gewischt, weil ich dachte, wenn wir das jetzt hier, also wenn wir in der zweiten Halbzeit so spielen wie in der ersten, dann kriegen wir halt 5. Und dann, das ist das, was ich meinte, natürlich gibst du einer Mannschaft Zeit.
Das ist genau
bei einem
das.
Umbruch, aber wenn du in Darmstadt bei einem, wenn wir uns im Abstiegskampf sehen, direkt
langsam
einen Konkurrenten
die Faxen dicke,
5-0 verlierst, oder 3-0 oder auch 3-0 und so, überhaupt so eine erste Halbzeit hinlegst, dann verlierst du die Kurve ratzfatz. Das ist einfach so.
Jetzt musst du mir nochmal den Namen vom Stürmer bitte sagen.
Schwanchara.
Schwanchara.
Einfach Schwanche oder wie Boulevard sie nennt, die Tschechenlatte.
Ja, und für den hat es mir auch gefreut nach dem verschossenen Elfer. Ich meine, wäre der in die andere Ecke gesprungen, hätte ihn souverän reingemacht. Das ist ja der Klassiker.
Ja, ja, klar.
So sah es dann, ja, okay. Aber was für eine Antwort war das denn dann mit dem 3-3?
Was eine Hütte, oder?
Einfach ein richtig, also was ein Schuss. Richtig geil.
Wie, wenn du jetzt Bayern siehst gegen Leverkusen, da standen sich zwei der besten Stürmer Europas aktuell gegenüber mit Boniface und Kane. Nimmst du da noch was mit oder sagst du, ey, ich bin 91er Jahrgang, ich muss mein Spiel jetzt auch nicht mehr verändern?
Nee, also wenn ich spiele, schaue mir wirklich eigentlich sehr detailliert die Stürmer an, wie die sich bewegen, so weiter und so fort. Und über Kane brauchen wir nicht reden, ne? Also der ist einfach ein kompletter Stürmer, der ist einfach super. Und wie du auch gesagt hast vorher, wie er mit zurückarbeitet, was der Leute zuordnet, so weiter und so fort, der ist einfach, das ist ein Weltklasse-Spieler, brauchen wir gar nicht überreden.
Ja, ja.
Und dieser Boniface, den habe ich jetzt auch nicht auf Platte gehabt, der war in Belgien letzte Saison.
Saint-Gilloise, ja.
Boah, also Büffel, wie der sich die ganze Zeit da durchgetankt hat und die Leute beschäftigt hat, das, was man ja auch immer ganz oft vergisst, ist, gerade bei den Leuten, die so viel Alarm machen, das habe ich ja, ich will es niemals mit vergleichen, aber das habe ich ja zum Beispiel auch. Ich zum Beispiel, Flanke kommt von außen, ich starte auf dem ersten Pfosten. Ob ich ihn kriege oder nicht, ich habe mindestens einen Verteidiger mitgezogen und so damit
aufgerissen, ne?
Auf dem Elfer oder auf dem zweiten Pfosten Platz geschaffen für meinen Nebenmann.
Ja.
Und der Typ, der Boniface, hat aber zwei Leute auf sich gezogen. Ja. Also das ist geil zu sehen.
Liebe solche Stürmer.
Geil.
Deswegen war ich auch mal riesen Brel-Embolo-Fan, weil er auch immer vorne einen Alarm gemacht hat für uns.
Das ist super. Sehr schön zu sehen.
Puh. Ja. Aber
wirklich.
Vor allem einfach, wo kommt, also Boniface, einfach da plötzlich, ne? Ja. Also klar, letzte Saison gut abgeliefert in der Europa League, aber es ist schon krass. Was glaubst du, wenn, ich hasse diese Prognosen eigentlich selber, aber weil du Spieler bist,
nehme ich das? Meister?
Nee, generell vor der Saison finde ich immer schlimm.
Hast du nicht meine letzte Prognose gemacht, irgendwo, wer wird siebter Platz?
Ja,
oder?
Das ist schon
viel besser.
Ja, Christian Ulm hat da gesagt, Reumer Kai wird Torschützenkönig. Ja, ja, ja. Nee, aber jetzt, wo du so ein bisschen so die Liga verfolgst, oben, das ist schon krass, wie sich das alles so, es gibt kaum Überraschungen, ne? Außer vielleicht Wolfsburg, die sehr durch Wind unglaublich performen. Da gab es ja auch viele, die gesagt haben, ich glaube, in Wolfsburg wird die erste Trainerentlassung stattfinden, also sind wir weit entfernt. Ja. Nach unten auch nicht viele Riesenüberraschungen, ehrlich gesagt, so wie es da gerade aussieht. Die einzige vielleicht Überraschung ist aktuell so die Performance vom BVB, jetzt haben sie da gewonnen, 4-2. Aber sonst eigentlich alles so sehr, wie man es gedacht hatte, ne?
Ja. Also ich, da brauchst du nur das Fenster zu lehnen. Ich sage auch trotzdem, wie das Bayern zum Beispiel Meister wird.
Ja.
Weil die haben auch, also sagen wir es mal so, früher, jetzt wir reden von Premiere-Zeiten.
Ja.
Das war, Bayern war da nochmal, die war nochmal ganz anders in Deutschland. Da musste aber sehr viel gut laufen, dass du die knackst.
Ja.
Und die sind sowas von anfällig geworden in den letzten Jahren. Trotzdem sage ich immer
trotzdem
noch.
Trotzdem aber so das, immer Meister geworden, ne?
Genau. Und wenn die wollen, wenn die mal ganz kurz ernst machen, dann ist vorbei.
Ja.
Bei egal welcher Mannschaft. Also ob es da Leipzig, BVB, Leverkusen, es ist schön und gut, was sie alles veranstalten. Wenn die kurz ernst machen, nur die Frage ist, warum machen die es nicht die ganze Zeit?
Mhm.
Und muss ich auch sagen, ich bin überhaupt kein Bayern-Fan, überhaupt nicht, ich bin neutral. Aber du kannst stolz sein, als ich sag jedes Mal, das ist einer der Top 5 Clubs der Welt.
Mhm.
So, und die Haushalt, klar haben sie jetzt, wie viel haben sie für Harry Kane?
100?
Im letzten Vertragsjahr. Aber wenn du mal guckst, was PSG, was Man City, was Real, was die alles rausballern, da bin ich immer voll stolz auf die deutschen Clubs.
Ja.
Alter, die geben aus, was sie haben, mehr nicht. Und das ist cool. Und klar haben die sich so eine krasse Machtstellung jetzt über Jahrzehnte erarbeitet, aber ist doch trotzdem, kannst du stolz drauf sein, in Deutschland, dass du ein deutsches Team hast, das jedes Mal ernsthaft um die Champions League, um die Trophäe mitspielen. Das ist doch cool. Und das gönnst du eher Bayern als ein PSG, die sich jedes Mal, die haben jetzt Messi, Neymar und Mbappé gehabt.
Ja.
Er hat gar nichts gebracht. Und das ist auch schön.
Hast du Champions League schon angesprochen, geht jetzt los. Schaust du das denn aber, vor allem Real Madrid gegen Union Berlin? Das, also das wäre vor Jahren wäre so ein klassisches Saisoneröffnungsspiel gewesen. Jetzt ist es einfach ein Pflichtspiel krass, gegeneinander. Ja. Das ist absurd. Und Bayern gegen Manchester United und so, schon eine coole. Und Leverkusen gegen Hecken natürlich. Das ist schon eine lustige Europawoche. Aber Real guckst du, oder?
Nee, echt nicht.
Also, du guckst.
Wir haben zwei Kinder und am anderen, wir schauen zurzeit gerade Orange is the New Black. Ich weiß nicht, wie das in diesem Podcast hier reinpasst.
Sehr late to the party.
Nee, wir haben viele Serien jetzt durch.
Die,
und
die Camper gerade und alles Atze.
Nee, weil wir sind jetzt auf die.
Aber im englischen Original.
Immer englischer. Wir gucken aber nach Serien, wo es sehr viele Staffeln gibt. Wir haben aber alles durch und deswegen sind wir jetzt gerade bei der gelandet.
Better Call Saul gesehen?
Nee, Breaking Bad, ja, aber Better Call Saul nicht reingekommen.
Ja, müssen wir jetzt hier ganz...
Entschuldigung, hat gar nichts mit zu
scheißegal,
tun.
Scheißegal, müssen einen Exkurs machen. Gibt sogar doch noch einen Fußball-Exkurs, sage ich gleich, wieso. Ein Fußball-Thema zu Better Call Saul und Breaking Bad. Better Call Saul wird noch besser als Breaking Bad.
Okay, Hot dann Take, gebe ich dir mal eine Chance.
So, und jetzt Fußball, nämlich der, das habe ich mal gelesen.
Gustavo
genau.
Frings, ich habe sogar, Thorsten Frings war mein Trainer
in Darmstadt das?
Zu der
Gustavo
Zeit. Frings? Ich habe es ihm selber geschickt.
Okay, ja, Gustavo Fring heißt so, also der Hähnchenteile-Mafioso, der heißt so wegen Thorsten Frings.
Wegen seinem Lieblings-
Weil der Autor war riesen Thorsten Frings-Fan, hat das dann immer in die Drehbuch-Word-Datei gehackt und dann hat das englische Word aber immer ein Apostroph gemacht, weil es halt einfach so ist. Und er war so genervt von, dass er das S weggenommen hat.
Ja.
Der hieß eigentlich Gustavo Frings.
Jetzt überleg mal, wie fühlst du dich da, wenn du weißt, du wurdest in so einer
krassen... Wie hat Thorsten Frings reagiert, als ihm das gesagt hat?
Der hat einfach
interessiert
nur so
das gar nicht, ne?
Der hat einfach nur so Smileys zurückgeschickt, wo ich mir denke, das war's.
Ey, ich wäre ausgerastet.
Ich wäre auch ausgerastet.
Du heißt so bei Game of Thrones als einer Terrence, weil ich bin damals im Aztekenstadion.
Ich würde drei Wochen nicht zur Arbeit kommen.
Ja, ja.
Du weißt, was ich meine? Das ist eine Riesenehre, vor allem bei so einer weltweit bekannten Serie. Das ist krass.
Ja, krass.
Überragend.
Ja. Aber spannend, dass du es nicht guckst. Das ist
nee, also ich guck die, ganz ehrlich, ich guck die K.O.-Spiele, guck ich.
Ja.
Boah, ja. Es gibt mir nichts.
Es gibt ich nichts Langweiligeres ehrlich. Als den letzten Champions League Gruppenspieltag.
Ja,
das ist das Langweiligste, was es gibt.
Also früher habe ich mehr geguckt, es gibt mir einfach irgendwie nichts. Ich liebe Fußball. Wenn ich
weil es immer entschieden ist, muss ich dazu sagen.
Ich liebe es. Mhm. Und ich liebe es auch eher live zu sehen als im Fernsehen.
Mhm.
Aber ich bin nicht ganz ehrlich. Ich bin nicht so fußballverrückt abseits des Platzes, dass ich jetzt jedes Spiel sehen muss.
Nicht nur spielerisch, auch das verbindet sich dann mit Lionel Messi.
Ist
weil
ja
der
auch
angeblich
so.
Auch manchmal Gegenspieler nicht kennen.
Wie ist es denn meine Gegenfrage? Du hast jetzt, glaube ich, in dieser Woche wahrscheinlich fünf Spiele geguckt?
Ja. Ja, also, ich habe.
Es geht war wirklich, auch ein bisschen was auch, verloren?
Nee, gar nicht. Ich habe immer sehr eine hohe Intensität, was Fußballspiele live im Stadion angucken angeht. Also jetzt passt es auch gerade, dass ich viele Gladbach-Spiele auswärts gucken konnte. War für eine ZDF-Doku, die kommen wird, bei Deutschland gegen Frankreich. Aber was mich gestern extrem getroffen hat, muss ich ganz kurz erzählen. Im Gästeblog kam eine Person zu mir und hat gefragt, in der Halbzeit können wir ein Foto machen?
Ja.
Nicht so, ja klar. Und dann hat er gesagt, bist du hier als Fan oder beruflich? Und das hat mich richtig getroffen. Weil die Leute, weil das war mir, das hat mich beschämt ein bisschen, weil ich dachte, fuck, denken die Leute jetzt hier, ich bin aus beruflichen Gründen im Stadion, im Gästeblock. Weil das ist ja super unangenehm. Weil ja, kann ja. ich hier eindeutig sagen, nein, ich wäre auch so da gewesen, weil ja. ich hatte auch irgendwie 5 Apfelwein drin, das wäre beruflich nicht so sinnvoll gewesen. Aber ja, also nein, bin ich nicht. Aber das hat mich echt getroffen. Weil
das glaube ich. Aber ist es nicht so, dass du jetzt diese Vorfreude jetzt gleich live im Stadion zu sein? Du hast jetzt aber Nationalmannschaft gesehen, du hast, glaube ich, 3-4 Ligaspiele.
Genau, da war ich tatsächlich beruflich bei der Nationalmannschaft.
Ja, aber ist es nicht so, dass ein bisschen was verloren geht, wo du sagst so, okay.
Jetzt also du meinst auch im Fernsehen gucken?
Jetzt in einer Woche hast du 4 Spiele geguckt und bei Spiel 3 oder 4 so eine Vorfreude hast du jetzt doch nicht mehr wie sonst. Nee, also wie sonst.
Nee, tatsächlich gerade, ich habe eine komische, nicht zu erklärende Euphorie, was diese aktuelle Bundesliga- und zweite Ligasaison angeht. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil Corona, Geisterspiele sind vorbei durch Corona. Katar ist vorbei, wo alle nur über politische Dinge gesprochen haben. Und jetzt ist so ein bisschen wieder, in dieser Saison steht einfach nur Fußball gerade an. Und vielleicht ist das so, dass ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es so einen Emotionsdefibrillator, der irgendwie bei mir angelegt wurde und ich bin wieder da. Und es war, also ich hatte an diesem Wochenende auch viel Zeit, muss ich dazu sagen. Jetzt ist vergangene und es waren halt geile Spiele. Es war euer Spiel, es war ein Derby. Dann habe ich Freitag das Frankenderby geguckt, Nürnberg gegen Fürth. Was ich immer geil, ich liebe dieses Derby.
Ja.
Weil da ist gefühlt eine Stadt. Also das ist ja Wahnsinn, wie nah das ist. Und beide haben noch bei Anpfiff war eine Choreo, dann haben die Fürther da richtig abgefeuert.
Die haben da abgefeuert. Das
war schon geil. Dann bin ich ein riesen Fan von, wie heißt er hier? Von dem
Uzun?
Can Uzun. Der wird, glaube ich, sehr heftig, wenn er mental top bleibt und unglaublicher Spieler. Mit was für
vor allem, dass du schon Elfer schießen darfst, ne?
Ja, der sich den auch nimmt. Also, das ist schon 17 Jahre alt.
Ja.
Das war einfach so der Fall. Und dann war Darmstadt passte und ich wollte da hin. Und unter der Woche Frankreich, Deutschland, Frankreich.
Wie war es denn da von der Stimmung her? Hast du jetzt gemerkt, dass es ausgetauscht ist?
Komische war bei Deutschland, Frankreich, dass sogar, weil ich dachte im Vorfeld, okay, wir sind in Dortmund, das funktioniert in der Nationalmannschaft eigentlich immer ganz gut. Mhm. Hier werden wichtige Spiele, damals Relegation gegen Ukraine, dann das Polen-Spiel 2006, wo das Sommermärchen ausgelöst wurde durch Neville und so.
Stadionauswahl macht auch viel aus, ne?
Genau. Und es war aber vor Anpfiff schon sehr gute Stimmung. Eine Hymne sehr laut mitgesungen und so. Da dachte ich so, hey, irgendwas ist hier in der Luft. Und ich habe danach auch wieder mit einem Kumpel gesprochen und plädiere einfach so ein bisschen dafür. Ich weiß, es ist absolut unrealistisch, aber ich plädiere einfach dafür, dass Deutschland ähnlich wie England und Irland zum Beispiel, ein Nationalmannschaftsstadion hat. Und da würde meine Wahl auf Dortmund fallen. Weil in Dortmund funktioniert das irgendwie immer. Die Stimmung ist da immer gut. Das ist also, tut mir jetzt leid, alle Wolfsburger, aber dass diese Scheiße mit Japan in Wolfsburg passiert ist, das war irgendwie auch klar. Also das passte einfach. Das passte einfach. Und das ist so, ich weiß nicht, irgendwie in Dortmund, vielleicht ist es auch meine Synästhesie, die da kriegt dieses gelbe Licht schon, es ist alles so ein bisschen freundlicher dadurch, irgendwie ist es diese Südtribüne, ich weiß nicht, irgendwie Dortmund und Nationalmannschaft, es passt besser als andere Stadien und Nationalmannschaft. Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, macht doch die Testspiele zumindest alle in Dortmund, die Quali-Spiele, da wollen die anderen Stadien halt auch mal einen Zugriff haben, aber diese Testspiele und Freundschaftsspiele das heißt ja jetzt Nations League-Spiele dann, macht die alle in Dortmund. Ernsthaft, weil Kultur, Fußballkultur entsteht dadurch, wo Leute zusammenkommen. Weil man fragt sich ja mal, wieso gibt es keine gute Stimmung bei der Nationalmannschaft? Woran liegt das? Ja. Weil es natürlich immer andere Menschen sind, weil es zu viel Marketing war, weil es einen Fanclub nur
die
gibt.
Die Mannschaft, das war zu
viel. Genau, es war alles zu viel. Und wenn, aber da, wo Menschen zusammenkommen, da entsteht Fußballkultur. Ja. Und wenn du das irgendwie hinkriegst, vielleicht ist es auch naiv von mir, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre doch ein Anker, ein Hebel, da mehr Stimmung reinzukriegen. Ich weiß
auch
es
dumme
nicht.
Dumme Frage, man müsste irgendwie auch die heftigsten Ultras der deutschen Clubs irgendwie verpflichten,
weil das machen
bei
sie
Deutschland
nicht.
Spielen.
Ja, aber das werden sie nicht machen. Das werden sie nicht machen.
Ob die wollen oder nicht, die werden abgestellt. Das ist Nationalmannschaft, die müsst da richtig mal richtig.
Ich hab einen guten Bekannten, der seit er denken kann, in der Kurve ist und sagte auch, ich bin kein Fußballfan, ich bin Gladbach-Fan. Das ist einfach so ein Powersatz, ne? Aber es ist halt einfach so.
Ja.
So, kommen wir mal hier zur Rubrik.
Der Topmöller der Woche.
Topmöller der Woche. BVB-Wahnsinn in Freiburg. Rekordmann Hummels rettet Dortmund. So titelt Sport 1. Denn Mats Hummels hat nicht nur den BVB gerettet und ist dadurch und hat 2 Tore geschossen, ist dadurch der dienstälteste Doppelpacker in der BVB-Geschichte, sondern er hat jetzt auch einen Rekord eingestellt, nämlich er hat in 16 Saisons hintereinander ein Tor erzielt. Brutal.
Ja, überragend.
Vor allem für Mats natürlich auch, der hier in der ersten Folge im Interview war, der hat mir nachher auch gesagt, dass er halt immer darauf angesprochen wird, immer, immer wieder. Und das nervt wahrscheinlich auch. Ein bisschen wie Miro Klose, als er dann beim 2-2 gegen Ghana 2014 den Ronaldo-Rekord eingestellt hat. Ja, krass. Hummels Maschine, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Habt ihr mal gegeneinander gespielt?
Nee, ich hab auf jeden Fall mit ihm trainiert bei Dortmund.
Ja.
Geiler Typ. Richtig geiler
Guter Typ, ne?
Ja. Also, es gibt ja immer viele Spieler, die auch Trainer, die siehst du im Fernsehen und sind dann halt ganz anders in echt.
Mhm.
Und damals war es zum Beispiel bei Kloppo und bei Hummels 1-2-1 wie im Fernsehen. Einfach voll korrekte Leute,
ja,
die sich auch nicht zu ernst nehmen. Das imponiert mir als Fußballer, weil ich halt, es gibt zu viele Profis, die sich zu ernst nehmen. Und
er postet ja auch so selbstironische Sachen, ja, ne? Oft so, was seine Schnelligkeit angeht, obwohl er ja schneller ist, als die Leute immer sagen, ja, weil er bei FIFA, glaube ich, einfach nicht schnell ist oder ja, FC, wie es jetzt heißt. Aber Selbstironie fällt einem natürlich auch leicht, wenn man eine Top-Karriere schon hingelegt hat, oder? Also wenn jetzt als 19-Jähriger, hätte das wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Klar, das, und ich glaube auch, wenn du einfach mit dir als Mensch im Reinen bist.
Ja.
Und das ist ja volle Kanne und das ist, das freut mich und wir brauchen auch gar nicht, wir können über Leistungen der letzten Jahre reden, aber das ist einer der besten Innenverteidiger, die Deutschland je hatte.
Ja.
Also das ist einfach, und als Mensch voll cool und korrekt, wo ich denke ich mal, die Menschen sich mit identifizieren können. Also das gönnt man ihm auf jeden Fall. Und das ist auch jetzt auch gerade jetzt nach dem Saisonfinale von Dortmund und jetzt der Start, war es, glaube ich, jetzt auch sehr, sehr wichtig mental, dass also für den ganzen Club, dass er das nochmal da gedreht hat, ja.
Ja, da hat man, ich finde, bei dem Dortmund-Spiel hat man auch gemerkt, wie was einfach so ein Platzverweis dann auch verändern kann. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, auch für den BVB wichtig, dass sie sich nicht in die Tasche lügen und sagen, es war alles super in dem Spiel, sondern sagen, ey, wir nehmen die 3 Punkte mit, nimmt wahrscheinlich kaum jemand hier in Freiburg. Und dann aber unter der Woche mal schön zu Hause daran arbeiten, dass wir nicht 2 Kopfballtore aus dem Nix bekommen, ja, und 2-1 zurückliegen nach 1-0 Führung. Weil nur daraus kannst du dann ja lernen, ne?
Ja.
Der Flopmöller der Woche.
Flopmöller, 11 Freunde meldet folgende Nachricht. Stress zwischen Jürgen Klinsmann und Südkorea, weil Nationaltrainer Klinsmann zu viel Zeit im Ausland verbringt, bat ihn der südkoreanische Verband nach dem Länderspiel in England entgegen seiner Pläne nicht weiter durch Europa zu reisen, sondern mit der Mannschaft nach Südkorea zurückzukehren. Klinsmann, der unter der Woche sein erstes Spiel als südkoreanischer Nationaltrainer gewann und heftig in der Kritik steht, fügte sich. Haben sie der Verband einen Punkt, oder? Also wenn du jetzt einen Trainer hättest, der irgendwie nie da ist, das war ja damals bei Deutschland ja auch immer schon die Kritik, dass er immer in Kalifornien am Strand hängt.
Also ich glaube, das Erste, was mir einfällt, ist natürlich, okay, du wirst ja wohl wissen, was dich da einlässt.
Mhm.
Und ich meine auch gelesen zu haben, kurz nach der Bekanntgabe, dass der Nationaltrainer wird, dass er vorhat, nach Südkorea zu ziehen.
Mhm.
Keine Ahnung, ob er es jetzt durchgezogen hat. Ja, also das hört sich jetzt erstmal danach an, so mal gucken, wie lange es hier überhaupt noch gut geht, ob er selber dann vielleicht irgendwann zurücktritt oder ob er dann gefeuert wird.
Bin gespannt.
Also auf Dauer. Jetzt, ja, keine Ahnung, ich glaube, da ging es ja auch noch weiter mit, er soll nur mit zurückfliegen, weil er sich dann die K-League-Spiele da angucken soll. Aber die haben ja auch ein paar Südkoreaner, unter anderem Sonny in England.
Ja.
Da würde ich mir auch über die Spiele geben, wenn ich ganz ehrlich bin. Also.
Ja, das dachte ich auch bei der japanischen Nationalmannschaft. Die ersten 11 standen, haben keiner in der,
Bundesliga.
In der Liga gespielt, ja, glaube ich. Ja, alle Europa.
Es ist ein schweres Ding, aber
du musst nicht antworten, aber es wird ja oft in Deutschland so süffisant darüber geredet, Klinsmann ist eigentlich nur ein Motivator und gar nicht so viel Ahnung von der Taktik. Jetzt haben wir ja hier, einer von uns beiden hat ja schon mal unter ihm gespielt in der amerikanischen Nationalmannschaft. Wie ist er denn jetzt so?
Auch eigentlich, wie man ihn im Fernsehen wahrnimmt.
Ja.
Und das stimmt schon mit Motivator, obwohl ich jetzt diese, weißt du noch, die Capitano-Ansprache
vom
Sommermärchen.
Der Tevez. Der Tevez, der spürt nur deinen Atem. Tevez.
So,
genau. Hau, hey, euer Jürgen.
Auf die habe ich auch gewartet auf Englisch.
Ja.
Vielleicht lag es an der Sprache, ich weiß nicht, die kam jetzt nicht so rüber.
Ja.
Ist aber auch abseits des Platzes einer, genauso wie Ralf Rangnick, der Marke Perfektionist. Mhm. Alles irgendwie so legen, dass wir das Optimum rausholen.
Mhm.
Er hat eine unheimliche Strahlkraft, da brauchen wir nicht überreden. Aber sonst feiner Mensch, toller Kerl. Also ich, wie gesagt,
nichts Schlechtes über ihn sagen.
Nee, ich kann nichts Schlechtes, außer dass er mich nicht zur Wehr mitgenommen hat, kann ich nichts Schlechtes sagen.
Schweinerei.
Also, wie gesagt, die nimmst du so wahr wie im Fernsehen auch.
Und und eine letzte Sache, die ich vorhin in dem Bundesliga-Part vergessen habe, die mich total interessiert. Woran liegt das, dass so ein Gyrassi, der einfach immer ja, liegt das nur daran, dass er so jung war, dass, als er bei Köln so das Tor nicht getroffen hat und sonst wie, und dann ist er nochmal nach Frankreich und wieder zurück. Und jetzt ist der, das ist ja Weltklasse, also das ist ja absolute Weltklasse, was der gerade spielt.
Das letzte Tor war so geil mit dem Kopf, ne?
Ja, der hat sich selber den Ball hochgelegt und rüber, also da geht ja gerade alles. Gibt's dir, das ist die Frage, gibt's diese Momente, wo du einfach alles geht oder ist der einfach so gut? Also ist ja unglaublich.
Seit Stuttgart performt er schon die ganze Zeit so. Das ist wieder das Ding, A, Selbstvertrauen, und B, irgendwie passt einfach alles dort.
Ja.
So, und ich sage es zum Beispiel, es gibt für mich zwei Stürmer, da ist es scheißegal, in welcher Environment die sind, wie der Kader ist, wie die Mannschaft der bla bla ist. Das sind damals oder bis vor ein paar Jahren Lewandowski,
ja,
und jetzt gerade Haaland.
Ja.
Das ist scheißegal, die können auch bei Unterhaching spielen, die machen die behalten ihre Torquote bei.
Mhm.
Und das habe ich ja auch selber oft gelernt oder gemerkt, es passt einfach hier nicht. Ich weiß nicht warum, ich performe nicht. Ich weiß selber nicht warum. Und anscheinend hat es da Klick gemacht bei Gyrassi, das ist einfach, es klappt da einfach.
Ja.
Und das ist einfach schön zu sehen, wenn du merkst, alles greift ineinander. Das ist richtig cool zu sehen, sowas.
Ja, es macht richtig Spaß, ja, den anzugucken. Und was, glaube ich, auch immer noch dazu zählt, ist, dass wir oft einfach von Kindern sprechen, ne? Wenn der also wir reden ja von 20-Jährigen am Anfang, wenn die noch nicht so performen, und dann wir sind halt älter, das sind teilweise 50, 60-Jährige am Stadion und sagen, der kann nichts, und dann sage ich mal, ja, Digga, weißt du, als du 20 warst, oder die haben nur Flausen im Kopf. Ja, Alter, als ich 18, wenn ich mit 18 5 Millionen auf dem Konto gehabt hätte, ich wäre aber schön mit einem mattgrünen Lambo, wäre ich durch den Mal gefahren, wenn man davon ausgeht.
Erstmal,
und das sind einfach Kinder, wir reden von Kindern.
Erstmal das, und wie auch ein Mensch in diesem Alter, hat der Spieler sich ja noch gar nicht gefunden, du bist ja noch gar nicht fertig als Spieler.
Ja.
Und gutes Beispiel, kann sein, dass ich Scheiße erzähle. War nicht der Osimhen, war der nicht bei Wolfsburg?
Ja.
Ja, da war doch gar nichts.
Ja.
Der da gar nicht, da war nichts da.
Ja.
Ja, und jetzt ist das einer der besten Stürmer der Welt, hat Neapel zur Meisterschaft geschossen. Also, das ist ja ein gutes Beispiel von, falls ich jetzt nicht irgendwas falsch habe, von, ja, es hat vielleicht noch nicht sein sollen irgendwie, oder das Umfeld hat nicht geklappt und der war noch gar nicht fertig.
Ja, oder es gibt ja auch so Mitroglou, das ist so ein Beispiel, der war damals bei Gladbach in der zweiten,
geil, der war auch
und
geil,
hat dann Olympiakos die ganze griechische Liga auseinandergeschossen. Fulham auch, aber für Olympiakos die ganze griechische Liga auseinandergeknallt, hat Champions League gespielt und dann
bei Gladbach, denkst du, warum hast du es nicht hier gemacht?
Zwei.
Ja.
Ne? Oder Gladbach hat ja generell so ein paar Spieler wie auch Djibril Sow und so, der dann zu Frankfurt gewechselt ist und durch die Decke ging. Es gibt so ein paar Beispiele, und das finde ich irgendwie, ja, das zeigt irgendwie, dass man nicht immer schnell so schnell über junge, wir reden von jungen Menschen, teilweise Kindern, würde ich jetzt einfach mal behaupten, den Stab brechen sollte.
Ja,
die können auch nochmal über einen zweiten, Anführungszeichen, Bildungsweg, wenn es die Ligue 1 ist oder die belgische Liga, nochmal zurückkommen und jetzt wie in Stuttgart alles auseinanderknallen,
genau,
und nächste Saison stehen wahrscheinlich Dortmund, Leipzig und Bayern Schlange und sagen, den hätten wir jetzt aber auch ganz gerne.
Das ist eine wichtige Sache, du darfst niemanden abschreiben.
Mhm.
Guck dir alleine Kevin Behrens seine Story an, wo der rumgetingelt ist und jetzt, was der jetzt abreißt. Und das ist auch B, das ist auch noch eine Sache von, kann ich dir mitgeben, auf der Bank, da gibt's ein Gesetz, ein ungeschriebenes Gesetz, du darfst niemals einen gegnerischen Spieler auf der Bank über den lästern, über den schlecht reden. Das, du glaubst es nicht. Das passt von 10 Fällen, passiert das 8-mal, der 8er von dem Gegner, jetzt du bist gerade auf der Bank, boah, ist das schlecht, der geht gar nichts. Ich kann nicht mit 100 Euro wetten, der trifft.
Weil er das hört? Passt.
Nee, der hört's nicht. Der hört's nicht.
Ah, okay.
Das ist so ein Phänomen, das passiert jedes Mal.
Ja.
Boah, ist der schlecht, das ist gar nichts. Und dann, boom, wer schießt das Siegtor gegen uns?
Ja.
Genau, dieser Spieler.
Ja.
Das ist so lustig, das passiert immer wieder.
Das war bei Gladbach immer Alexander Mattlung, der immer gegen Gladbach getroffen hat. Immer. Das war immer Alexander Mattlung. Liebe Mattlung. Grüße.
Ja.
Terrence, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Auch jetzt mal heute, dich so ein bisschen zu etablieren und so vorzustellen als Figur, als hier Teil dieser Fünferkette.
Ja.
Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz tolle Folgen mit dir. Freue mich sehr. Bis bald, mein Lieber. Und nächste Woche ist dann Dr. Turid Knag auch endlich hier zu Gast. Und wir haben auch noch ein Interview mit dem großen Bayern-Fan Tom Kaulitz. Das wird auch sicherlich sehr spannend. Der sitzt ja immer in Los Angeles und guckt da morgens um 6 Uhr die Spiele. Was da so passiert im Hause Kaulitz und ob da der Haussegen schief hängt, das hören wir uns an. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Neue Folgen von Kopper.ts hört ihr immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Kopper.ts ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turid Knag, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.